was bisher geschah.
Odo, wir machen ja, also wir haben ja schon häufiger uns durch irgendwelche Reihen gequält.
Das kann man sagen.
Und ich hätte noch zwei Ideen. Mir kam zum einen die Idee jetzt zu sagen, ey, wo wir Friday gemacht haben, Nightmare, oder was auch richtig spannend wäre, wie die Tremors-Reihe.
Oh, Tremors, oh, oh, oh.
Die Frage ist, welches machen wir zuerst? Er war schon mehrmals zu Gast hier in diesem Podcast, hat sich 2023 dann begonnen an mir zu rächen, weil ich ihn dazu gezwungen habe, damals die Anaconda-Reihe zu besprechen, und seither hat er mir die Lake Placid-Reihe, die Freitag der 13. Reihe und jetzt heute die Reihe reingedrückt, die wir besprechen. Herzlich willkommen, lieber Kühne!
Odo, hallo! Ich wusste zwar gar nicht, dass ich das als Racheaktion gemacht habe, aber okay, wenn du das sagst.
Nee, also ich hätte es dir natürlich jetzt nicht unterstellt, aber es hat natürlich dramaturgisch jetzt gerade gepasst, dich so einzuleiten. Aber schön bist du wenigstens jedes Mal dabei und leidest mit.
Es hat ja so eine gewisse Faszination langsam irgendwie, sich diese Reihen anzugucken, und ja, ich habe Spaß dran. Ich habe wirklich irgendwie Spaß dran, auch manche Dinge dann einfach mal wieder zu füllen oder mal wieder zu gucken tatsächlich.
Also bist du Sadist und Masochist in einem in dem Fall?
Naja, wenn ich dir nachher sage, wie mir die Reihe gefällt oder welche Teile ich guckbar finde und sowas, vielleicht bin ich gar kein Masochist. Vielleicht mag ich ja wirklich ein paar Filme davon, wirklich gerne.
Ja, und zumindest muss ich ja auch zugeben, dass ich eigentlich ein bisschen selbst schuld bin, weil du mir ja zwei Reihen zur Auswahl gestellt hast. Entweder die Tremors-Reihe oder die Nightmare-Reihe. Und das war im letzten Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben. Und da hat sich noch eine dritte Person gemeldet, die gefunden hat, wenn ihr die Tremors-Reihe macht, dann bin ich auch dabei. Und deshalb habe ich mich auch für diese Reihe entschieden, damit ihr heute dabei ist. Und ein herzliches Willkommen auch an dich, Stu.
Ich bin so ein Idiot.
Hallo. Mit gefangen, mit gehangen.
So. Du, ich bin nur hier, um dieses epische Duell Weißer Hai gegen King Kong mit anzuschauen. Das ist der einzige Grund. Ich habe ja eure da vorigen Cast auch mir angehört. Hier, was war das? Lake Anaconda, Placid, Giant, schieß mich tot. Und ich hatte da schon Vergnügen, euch beim Leiden zuzuhören. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mal Teil von diesem Leiden sein werde. Aber gut, hier bin ich nun.
Gut, im Endeffekt warst du beim letzten Leiden dabei, bei Freitag der 13. Reihe, da hat es auch ein paar...
Ja, aber das ist doch wohl eine richtig geile Reihe, also das ist doch für Hochqualität, also komm, also mal ohne Witz jetzt, aber ob jetzt Lake Placid Reihe oder Freitag der 13. Reihe, ich würde immer Freitag der 13. nehmen. Ja. Also komm, die ist schon unterhaltsamer als Lake Placid, ohne den ersten Teil schlecht machen zu
können. Ja, ey, der erste Lake Placid ist super.
Ja. Wobei ich weiß gar nicht mehr, was war unser Fazit damals? Was war besser, die Lake Placid Reihe oder die Anaconda Reihe? Ich glaube, die Lake Placid, weil die sich selbst auch nicht so ernst nimmt, war damals, glaube ich, unser
Fazit. Ich kann es dir nicht mehr sagen, das ist mittlerweile ein Brei.
Ja, ihr könnt es ja alles nachhören, ihr findet die Folge, die ist auf Spotify, iTunes oder wo ihr diesen Podcast hört. Aber auch heute geht es um Kreaturen, um Tiere, die gefährlich werden können. Tremors heißt ja übersetzt zittern. Das alleine lässt einem vielleicht noch nicht drauf schließen, um welche Tiere es sich handeln könnte. Der deutsche Titel, der verrät es aber hingegen. Tremors im Land der Raketenwürmer. Nicht gerade die ersten Tiere, an die ich denken würde, jetzt im Gegensatz zu Anacondas und Krokodile, die definitiv gefährlich werden können, wenn man ihnen in freier Wildbahn begegnet, hätte ich bei Würmern jetzt nicht gerade als erstes daran gedacht, dass sie einem gefährlich werden können.
Oh, dann hast du den super Film Squirm nicht gesehen, wo es um Regenwürmer geht, die Leute fressen. Warum weiß ich sowas?
Oder du hast im Video nicht richtig aufgepasst, denn zum Beispiel der gefährliche westfälische Raketenwurm ist sehr, also der muss man schon aufpassen. Also der kann schon, wenn er Appetit hat, einen erwachsenen Menschen verschlucken. Ja.
Der westfälische Raketenwurm.
Ja. Es gibt noch den ostfriesischen Raketenwurm, aber der wird nicht größer als 1,20 Meter. Und der ernährt sich vornehmlich von Algen, deswegen ist es nicht so wild.
Okay, das ist was anderes als der Wattwurm.
Ja, es ist was komplett anderes. Es gibt auch den Baconwurm, aber das ist auch wieder was ganz, ganz anderes.
Ich bin ja auch sehr, sehr glücklich darüber. Ich bin ja tatsächlich auch mit dem Titel Raketenwürmer aufgewachsen. Also der wurde damals, das war ja so ein Film, der irgendwie rauf und runter auf RTL 2, glaube ich, lief bei uns.
Bei mir war es RTL. Da merkt man immer, dass ich noch eine Generation früher dran war als Kühne.
Du bist noch ein bisschen älter als ich, ja. Und da lief er auch tatsächlich nur unter dem Titel Im Land der Raketenwürmer. Und der zweite wurde dann veröffentlicht im Die Rückkehr ins Land der Raketenwürmer. Und ich glaube, erst ab Teil 3 ist dann Tremors dazu gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das kriege ich nicht mehr ganz hin.
Ja, da schau her, da weißt du schon mehr als ich. Also du hast den Film in dem Fall als Kind wahrscheinlich gesehen auf RTL 2.
Also ich habe angefangen mit dem zweiten damals und erst als zweiten Film dann den ersten gesehen. Und dann habe ich Teil 3 mir aus der Videothek ausgeliehen und alles ab Teil 4 habe ich erst vor 3 Jahren gesehen, als ich mir für 15 Euro die große Tremors-Box gekauft habe.
Ja, die habe ich mir natürlich auch besorgen müssen. Du, bei dir, wie sieht's da aus?
Ja, den ersten Teil wirklich als Kind, Jugendlicher halt rauf und runter geguckt. Zum einen, weil er halt toll war, zum anderen, weil er halt eben gefühlt alle 3 Wochen lief und dann irgendwann auch mal auf einer Videokassette gelandet ist. Aber die Fortsetzung habe ich echt sehr spät erst gesehen. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich zum ersten Mal vor 10 Jahren gesehen und danach halt immer so peu à peu so nachgeholt. Und die letzten 3, die jetzt erst vor ein paar Jahren erschienen sind, die habe ich mir dann immer zum DVD-Start angesehen. Da habe ich mir die dann tatsächlich ausgeliehen von so Online-Videotheken. Aber das kann ich schon gleich sagen, es waren keine Filme, die ich ausgeliehen habe, wo ich dann gesagt habe, juhu, da haben sich die 4 Euro Leihgebühr mal echt gelohnt.
Aber sag mal, weißt du das noch? War Tremors ein Riesending?
Tremors war so eine Art Sleeper-Hit. Der war, glaube ich, als er rausgekommen ist, war er kein Überhit, vielleicht auch kein richtiger Flop.
Nee, nicht der erste, sondern ich meine die späteren Fortsetzungen.
Naja, die kosten halt nichts. Die sind ja entstanden unter Universals Label 1410 Entertainment, die ja wirklich so Direct-to-Home-Video-Sachen machen. Die haben ja auch Sudden Death 2 zum Beispiel gemacht oder Kindergarten Cop 2. Dann Regie Don Michael Glaser, der ja wirklich bei 1410 nur solche Filme macht. Die waren schon erfolgreich. Also du kannst es ganz einfach sehen. Wäre Tremors 5 nicht erfolgreich genug gewesen, hätte es keinen 6 gegeben. War 6 nicht erfolgreich genug, hätte es keinen 7 gegeben. Also von daher wird sich das für Universal gerechnet haben. Und ich meine, du hast die Filme gesehen. Die sehen nicht unbedingt sehr kostenspielig aus. Das sieht man vor allem in, ich glaube, das ist der 5. Teil, Cold Day in Hell. Oder der 6.
ist das, ja.
Über den wir ja gleich noch genügend reden werden, aber da ist zum Beispiel eine Sache drin, wo ich echt dachte, das könnt ihr nicht machen, aber okay.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, ihr hört es, liebe Leute, wir sprechen heute über 7 Filme, die innerhalb von 30 Jahren erschienen sind. Ziemlich genau 1990 wurde die Reihe gestartet mit dem ersten und einzigen Film, der damals auch im Kino lief. Alle Fortsetzungen, die waren, wie du schon gesagt hast, Direct-to-Video oder dann Direct-to-DVD. Ich könnte mir vorstellen, du hast ja vorhin gefragt, so den Status, den die Tremors-Reihe so hat. Ich kann mir vorstellen, dass der erste damals so ein bisschen als Gegenentwurf zu der Slasher-Manie der 80er entstanden ist. Oder weiß da jemand von euch ein bisschen mehr dazu? Ich habe herausgefunden, dass die Macher, glaube ich, eigentlich vorhatten, Sandsharks zu machen, also Haie, die sich durch den Sand bewegen, sind dann aber auf Würmer umgestiegen.
Also ich weiß noch, dass also die 90er, die waren ja, die 90er war ja noch so die Zeit, wo du mit Budget Monsterfilme drehen konntest. Das hörte ja wirklich spätestens Ende der 90er Jahre auf. Und du hast ja dann eben auch Leute wie Galen Hurt mit dabei, die ja auch damals Aliens mitproduziert hat, glaube ich. Ich glaube einfach, die wollten einfach ein klassisches Creature-Feature machen, was eben in den 90ern vollkommen okay war. Ich meine, denk an unsere Reihen zurück. Der erste Anaconda, Mitte der 90er. Lake Placid, Ende der 90er.
Ende der 90er war, glaube ich, oder?
Du kannst in den 90ern konntest du sowas eben noch machen. Aber Bodo, du hast jetzt gar nicht erzählt, wie ist denn deine Geschichte mit den Raketenwürmern? Kanntest du die Filme vorher?
Ich habe ja gedacht, ich hätte den ersten gesehen, habe dann aber gemerkt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Also für mich waren es jetzt alles Erstsichtungen in den letzten Wochen.
Geil.
Wie es schon bei der Friday-Reihe war. Also schön, dass ich jetzt das noch erleben durfte, lieber Kühne. Dieser Applaus gebührt dir.
Und jetzt ist Bodo richtig krank. Anscheinend hat er jetzt einfach so alles gesehen, was es zu sehen gibt und bereitet sich jetzt schon mal auf Sterben vor.
Ja, also so eine Randnotiz, meine Mitstreiter wissen es schon. Mir ist speiübel heute. Ich bin den ganzen Tag quasi im Bett oder habe ich im Bett gelegen. Also falls ich plötzlich einfach nicht mehr in der Aufnahme zu hören bin, heißt das, dass ich kurz auf die Toilette verschwinden musste. Aber da ihr beide ja sowieso das schaukeln werdet, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und ich habe mich so gefreut auf euch heute, deshalb wollte ich die Aufnahme auch nicht absagen.
Sind wir ganz ehrlich, wenn das passieren sollte, werden wir schon über dich lästern.
Also hey, ich schneide die Folge ja sowieso, genau. Von dem her komme ich eh alles
deswegen
mit
an die Zuhörer, wir werden über ihn gelästert haben. Der Boden hat es einfach nur rausgeschnitten.
Ja, aber Kühne, wenn du hier schon große Töne schwingst, kannst du ja, ich habe dir einen kleinen Auftrag gegeben, was den ersten Teil angeht, aus dem Jahr 1990. Kannst du eine kurze Inhaltsangabe machen für alle diejenigen, die Tremors noch nicht gesehen haben und sich auch vom Titel, den wir ja vorhin schon gesagt haben, auf Deutsch noch nichts vorstellen kann?
Ja, also es ist so, in dem Film geht's um zwei Freunde, Val und Earl, die in einem kleinen Wüstenkaff in Perfection solche Tagelöhner sind. Dieser Ort Perfection hat nur 14 Einwohner. Und die beiden planen eigentlich die ganze Zeit, diesen Ort zu verlassen. Gäbe es da nicht seltsame Vorkommnisse, dass Tote auf Strommasten gefunden werden, dass Leute gefunden werden, die in die Erde gezogen worden sind. Und nach kristallisiert sich eben draus, dass Monster, die unter der Erde sich fortbewegen, ja, auf dem Weg zur Perfection sind. Und Val und Earl versuchen dann mit den 14 Einwohnern von Perfection eben zu überleben und dann eben die Monster, in dem Fall, wie der Titel auch schon sagt, die Raketenwürmer, dann zu vernichten beziehungsweise zu besiegen. Ja. Und ist so eine klassische Mischung, so ein bisschen aus Abenteuer und Horror. Und das Schöne ist, der Horror nimmt sich nicht ganz so ernst. Also man kann schon sagen, dass es sich da doch eher um eine Horrorkomödie handelt mit allerhand skurriler Figuren, was für meine Begriffe dem Film auch sehr, sehr gut tut, dass er sich nicht zu 100% ernst nimmt.
Das auf jeden Fall, ja, natürlich. Was ich mich noch gefragt habe damals, Tremors verrät ja in dem Sinn der Titel, wenn man ihn übersetzt, noch nicht sehr viel, eben was dann der deutsche Titel macht, das haben wir schon gesagt. Aber das Poster hingegen verrät eigentlich schon alles. Also es ist ja ein immenser Spoiler, wenn man das Poster gesehen hat vor dem Film, weil sie machen ja am Anfang schon so ein bisschen ein Geheimnis daraus, was jetzt da eigentlich unter dem Boden für eine Gefahr lauert.
Ich finde eben, das Poster ist nur Hommage. Das ist so ein Hommage an der Weiße Hai. Ich glaube, damit wollten die auch arbeiten. Und am Ende des Tages, wenn man sich den ersten Trailer anguckt, dann sieht man das Viech auch. Also ich glaube tatsächlich, dass man das so im Unklaren lässt, die meisten, die werden das Viech, glaube ich, schon mal vorher in irgendeiner Art und Weise gesehen haben. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und witzigerweise, das Viech sieht auf dem Poster ja gänzlich anders aus als dann im späteren Film.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Sind ja richtig Zähne dran an diesen Würmern? Oder der hat so richtige Zähne, sieht ja überhaupt nicht aus wie im Film. Du warst du überrascht, dass du die Würmer dann im Film gesehen hast?
Ich habe das Plakat erst Jahre nach der Erstsichtung das erste Mal gesehen. Deswegen war das für mich nie großes Thema gewesen. Ich fand es irgendwie ganz interessant, dass das erste Mal, dass ein richtiger Raketenwurm auf dem Poster eines Raketenwurmfilms zu sehen ist, glaube ich, im Teil 5 oder 6 war. Davor irgendwie waren es immer welche anderen Monster. Aber nee, mir ist es halt nie aufgefallen.
Ich glaube, bei Teil 4 ist das erste Mal und ich glaube, also wo sie wirklich authentisch aussehen, aber das ist wahrscheinlich dann auch gerade das Beste an diesem Film, um noch nicht zu fest vorzugreifen. Okay, keine Überraschung, dass es hier um Raketenwürmer geht, die aus dem Boden schießen. Etwas mehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, hat mich das Zweiergespann Kevin Bacon und Fred Ward, die Val und Earl, die du bereits angesprochen hast, Kühne. Und was mich da überrascht hat, diese beiden funktionieren relativ gut als Gespann. Hätte ich mir nicht gedacht im Vorfeld, wenn ich so die beiden Namen, ich meine, Kevin Bacon hatten wir hier ja schon, den kennt man, ist eine bekannte Nummer in Hollywood. Fred Ward könnte man vielleicht aus dem dritten Nackte Kanone-Teil kennen, aber die beiden funktionieren relativ gut so als Zugtiere, sage ich jetzt mal, in diesem Film.
Definitiv. Und ich finde, was sehr beachtlich ist, wenn man sich so einen Aufbau von so einem Monsterfilm anschaut, nehmen wir nur mal Der Weiße Hai. Die fangen meistens damit an, dass sie ihr Monster etablieren. Bei Tremors werden aber erst die beiden Helden etabliert, was schon sehr deutlich zeigt, dass dem Film vielleicht sogar noch wichtiger als seine Monster halt wirklich dieses Duo ist, Val und Earl. Und das ist eine Qualität, das ist echt gut, dass der Film auch das verstanden hat. Weil egal wie oft ich diesen Film gucke, Ich freue mich jedes Mal, wenn die beiden halt Screentime zusammen haben. Die haben einfach so eine Chemie, so eine Dynamik, von denen lebt der Film auch, weil, seien wir ehrlich, storytechnisch ist das nichts Besonderes. Das ist alles Business as usual mit ein paar einzelnen netten Ideen. Ich sag nur hier, wie sie von den Felsformationen arbeiten, um den Würmern zu entkommen. Alles ganz nett und natürlich auch ein paar nette Nebenfiguren, die dann später zu Hauptfiguren werden, dazu dann vermutlich gleich mehr. Aber es ist wirklich zum Großteil für mich Fred Ward und Kevin Bacon zu verdanken, dass der Film auch Jahre später immer noch so gut funktioniert.
Auf jeden Fall.
Wobei ich sagen muss, der ganze Cast ist irgendwie sympathisch. Also da passen irgendwie alle rein, würde ich behaupten.
Das Ding ist, glaube ich, es ist einer der wenigen Filme, wo du so gut wie keine einzige unsympathische Figur dabei hast. In solchen Filmen hast du normalerweise immer irgendwelche Arschlöcher noch mit dabei, die so sehr, sehr schnell dazu etabliert werden, dass sie einfach Futter für alle sind. Und jetzt in dem Film, finde ich, sind alle Figuren so aufgemacht, dass sie zwar alle ein bisschen skurril sind, aber irgendwo auf ihre eigene Art liebenswert. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Leute existieren in so einem Kaff wie eben diesem Perfection. Und jede Figur, die eingeführt wird, die hat so ihren kleinen Spleen. Aber für mich selber als Zuschauer wird nichts offenbart, dass ich sage, okay, ich würde mich freuen, wenn diese Person stirbt oder was soll das denn jetzt oder so. Sondern alle haben so ihr eigenes kleines Markenzeichen. Alle sind so ein bisschen unique in irgendeiner Art und Weise oder fast alle. Und das ist so ein bisschen das Besondere. Die Figurenzeichnung funktioniert erstaunlich gut und müsste für so einen Film gar nicht so gut funktionieren, wie sie es tut.
Vor allem, das Interessante ist, du hast gesagt, es ist eine Horrorkomödie, da würde ich auch mitgehen. Aber trotz allem, wenn die Würmer sich halt so jemanden wegsnacken, dann hat das auch immer ein Gewicht. Also wenn dieser Ladenbesitzer halt von einem der Würmer geschnappt wird.
Gespielt von Victor Wong, ne? Das ist der.
Genau, das tut mir ja auch jedes Mal weh. Weil das eigentlich, also das war, ich würde ihn jetzt nicht als super sympathisch bezeichnen, aber der wirkte auch irgendwie echt und ein bisschen freundlich, ja. Du wolltest nicht, dass der stirbt. Und das hat der Film ganz häufig, selbst bei den Figuren, die du nicht kennenlernst, zum Beispiel dieses Pärchen da, was da beim Zelt oder Camping halt überfallen wird, auch das hat eine gewisse Härte. Auch das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Aber das kriegt der Film ganz gut hin. Also ich finde, dass er es gut hinbekommt, Humor zu haben und trotz allem diese Würmer ja auch was Absurdes an sich haben. Trotz allem hast du auch einen gewissen Respekt, weil du auch merkst, okay, die sind wirklich gefährlich.
Du hast gerade die Würmer angesprochen, vielleicht dazu noch ein paar Worte. Also wie beschreibt man die? Die sehen so ein bisschen aus wie eine Blume, die sich öffnet und dann kommen da so Tentakeln raus, so schlangenartige Zungen schon beinahe, die dann nach den Menschen schnappen. Also das Design ist auch sehr kreativ gewählt. So für einen Film würde ich jetzt mal sagen.
Erinnert so ein bisschen an mich, nackt unter der Sonne, aber...
Ich traue mich nicht, da weiter zu fragen. Wirklich nicht.
Tu es besser nicht. Tu es besser
okay,
nicht.
Okay.
Ich habe Fotos.
Das sind Dinge, die man lieber nicht wissen möchte, ja. Aber dann reden wir doch noch ein bisschen über den Cast. Neben Kevin Bacon, Fred Ward haben wir Michael Gross, den Bert Gummer, den Prepper hier, der Waffennah, der gemeinsam mit seiner Frau sich zu Hause so einen richtigen Bunker eingerichtet hat. Stu hat ihn vorhin schon angesprochen, er sollte dann später der große Held der Reihe werden, bis und mit Teil 7. In diesem Film, muss ich ehrlich sagen, wäre so das typische Fressfutter gewesen. So der unsympathische Waffennah, der dann so als kleiner Finger zeigt, ja, du musst gar nicht das Gefühl haben, dass du dich mit Waffen verteidigen kannst und vom Wurm weggesnackt wird irgendwann im Film. Also da war ich schon ein bisschen überrascht, dass der am Ende überlebt hat.
Ich gehe nicht mit, ich fand den auch im ersten Teil nicht unsympathisch. Er ist eben anders. Wir, glaube ich, in Deutschland können das nicht so nachvollziehen. Aber er hat ja auch immer, also er hat ja auch mit dem, wenn er so sagt, so, okay, dann reitet ihr jetzt los, wir fahren jetzt Patrouille, wir machen dieses. Er versucht sich ja gar nicht als Held darzustellen, sondern er weiß, pass auf, ich habe die fetten Knarren. Wenn ihr irgendwas uns angreift, werde ich das Viech sehr wahrscheinlich als erstes erschießen können. Und ich kann nicht ganz unterschreiben, dass ich die Figur unsympathisch finde.
Also ich finde ihn auch nicht unsympathisch. Ich würde ihn auch nicht als meine Lieblingsfigur deklarieren im ersten Teil. Aber ich verstehe schon, was Bodo meinte, weil der halt eben so als Gun-Fetischist dargestellt wird und es eigentlich ja schon auch passen würde, einfach zu zeigen, guck mal, da hast du diesen Typen, der alles auf Waffengewalt setzt und auch der wird von dieser Macht der Natur einfach so verschlungen, ja. Das hätte schon gepasst. Auf der anderen Seite hättest du halt dann nicht diese famose Szene, wenn dieser eine Wurm durch die Wand bricht und halt wirklich minutenlang einfach da erschossen wird. Es ist halt einfach eine der besten Szenen im Film. Also...
Ja, und auch verdammt geil gemacht. Da habe ich mir, das Making-of noch reingezogen vom ersten Film, also wie sie da mit Miniaturen und so gearbeitet haben, dort gerade insbesondere. Das sieht schon geil aus, also wie sie das gemacht haben. Da ist wirklich sehr viel Liebe reingeflossen, aber eben die Beteiligten waren ja auch bei Aliens ja schon dabei, also dass sie da auf sehr viel praktische Effekte gesetzt haben, das tut dem Film aus meiner Sicht sehr gut.
Ja, denn die nachfolgenden Filme haben nicht immer auf praktische Effekte gesetzt.
Nee.
Was eben auch, die Effekte sind gut und ich finde eben dieser Film, was diesen Film so ein bisschen abhebt, ich meine, wir sind uns, glaube ich, darüber einig, das ist ein B-Movie. So, das ist so ein klassischer Monster-B-Movie-Flick. Den für meine Begriffe viel zu wenig Menschen kennen. Aber die Effekte sind so gut, also sie müssten nicht so gut sein. Und was mir auch wieder aufgefallen ist bei der Sichtung, das Ding ist auch wirklich spannend gemacht. Also da gibt's wirklich Szenen dabei, was man schon fast als Nägelkauer bezeichnen kann, was in so einem B-Movie-Monsterstreifen auch wirklich nicht notwendig ist. Aber der Film macht es einfach. Und das macht den Film für mich so sympathisch, dass er wirklich, er versucht eigentlich, in die A-Riege reinzukommen, ist sich aber die ganze Zeit dessen bewusst, dass er ein B-Movie ist.
Ja, ich würde das fand ich jetzt schön, ich würde es genau so sagen wie du. Das ist einfach ein sympathischer Film, eben weil er genau weiß, was er ist. Er will nicht mehr sein als ein B-Movie und das macht ihn dann, dadurch wird er auch automatisch sehr charmant.
Aber wie gesagt, es gibt ja diese eine Szene, wenn der, ist es Val, glaube ich, der zwischen den Würmern steht. Die kommen beide raus und dann kommt die Tentakel, die nach dem greifen. Ich fand das super spannend. Oder als sie dann mit dem...
Ja, das
mit
so
dem,
auf einem Bein balanciert, genau, irgendwie dort, ja.
Oder mit dem Caterpillar, wo sie den kleinen Bagger losschicken, der dann die Würmer ablenken soll. Und der fällt um und dann dreht der Wurm um. Und also der hat wirklich extrem spannende Sequenzen. Es ist kein Psycho, so weit will ich nicht gehen. Aber der muss nicht so spannend sein. Aber der muss einfach nicht so spannend sein, wie er ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es macht mir immer wieder eine Freude, den reinzuschmeißen.
Also ich war auch erstaunt, wie spannend er effektiv ist. Das wusste ich ja dann auch nicht. Als ich mal gemerkt habe, so nach 10, 15 Minuten, oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen, hätte ich nicht erwartet, dass mich der so mitreißt.
Was ich halt eben auch schön finde, ist, dass es da keine Figur gibt, die... dumm agiert so richtig. Also sie agieren alle so, wie ich es mir vorstellen würde, wie du in so einer Situation reagierst. Die sind natürlich alle ein bisschen auch überfordert, aber du hast niemanden, der so richtig Scheiße baut. Und du hast es schon erwähnt, du hast auch keinen richtigen antisympathische Figur da drin. Also die irgendwie absichtlich versaut für alle anderen. Und das finde ich auch ganz schön. Und ein paar Momente sind auch wirklich top unterhaltsam. Also wenn sie da irgendwie festsitzen in der Wüste und dann irgendwie mit diesen Stangen halt eben von Felsplateau zu Felsplateau springen, ist einfach eine tolle Szene. Und vor allem, die wird auch immer gezeigt, wie sie darauf kommen. Das ist einfach eine Leistung, die sie vollbringt, dass sie darauf selbst gekommen sind. Und es ist nicht so Deus Ex Machina. Du hast immer das Gefühl, okay, du bist gerade, du weißt, wie sie darauf gekommen sind. Und das, finde ich, ist schon viel wert. Und ja, es ist ein B-Movie, aber halt, das sollte man vielleicht mal sagen, nur weil was ein B-Movie ist, heißt ja nicht, dass was schlecht ist. Also der Film ist, der war damals, war der vom Produktionsaufwand wirklich schon echt aufwendig für diese Art von Budgetfilm. Und klar siehst du heutzutage, dass vieles davon nicht mehr so richtig standhält, aber die Würmer sehen immer noch klasse aus. Also diese Tentakeln hier von Stummelschwänzchen, wie sie getauft haben, und mit den Schleimfäden zwischen den Zähnen und solche Sachen, das funktioniert immer noch. Also ich finde, dass Tremors so ein Film ist, du kannst dem ansehen, dass der jetzt schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, aber der hat trotzdem was sehr Zeitloses. Ich glaube, den kannst du in 20 Jahren immer noch angucken ohne Probleme. Und ich glaube nicht, dass du das sagen kannst von einem Film, wo die Monster halt komplett CGI sind. Ne?
Nee, aber was du gesagt hast, das trifft den Nagel so auf den Kopf mit dem, dass wir als Zuschauer drauf kommen können, welche Ideen die Protagonisten haben, weil dir ja auch alles gezeigt wird. Du hast nie dieses Gefühl, dass irgendwas plötzlich einfach da ist, sondern die Kamera fährt im Vorfeld schon über die Möglichkeiten, die sie sich dann später ausdenken, und du weißt, dass sie da sind. Und dann denkst du dir, ja klar, hätte ich auch drauf kommen können. Er ist auch ziemlich kreativ, was das angeht. Und das bewundere ich auch immer wieder. Und das wird in den späteren Filmen eigentlich auch immer weniger, dass das auch mal Kreativität, wie die diesen Würmern entkommen oder wie die diese Gefahr dann bannen. Das hat eigentlich in dem Sinne nur der erste so wirklich richtig ausgearbeitet, wie ich finde.
Ja, sagen wir es, wie es ist, in den Fortsetzungen, das sind einfach, also praktisch einfach nochmal 6-mal der gleiche Film, was das angeht, mit ein bisschen anderem Setting. Aber so die Grundstruktur und der Aufbau dieser Fortsetzung ist ja eigentlich immer die gleiche.
Ja gut.
Also man kann ja sagen, dass im Grunde die Tremors-Filme sich in der ersten Phase damit unterscheiden, dass jeder Film so eine neue Evolutionsstufe der Würmer hinzufügt. Und das war's. Das ist so die erste Hälfte der Tremors-Filme, und dann kommt die zweite, über die wir dann später reden.
wollen wir noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Aber es ist schon so, dass man die Reihe so ein bisschen einmal in die ersten vier einteilen kann und dann in die kommenden drei, in 5, 6 und 7, oder? Also war das nicht auch damals so, dass du die ersten vier immer in so einem Bundle kaufen konntest und die anderen dann so nachgeschoben worden sind?
Ich glaube, kann durchaus sein, aber du konntest auch Bundles kaufen von Harry Potter 1 bis 5, obwohl es klar war, dass der sechste noch kommt. Also von daher ist das...
Ja, okay, stimmt.
Also, frag mal einen Kollegen Bodo, der hat bestimmt auch so eine James-Bond-Box da, und da ist auch die Frage, ist die schon komplett?
Nee, da fehlt No Time to Die. Und da bin ich nicht ganz untraurig, dass das so ist. Ja, und was mir noch so gefällt, eben, wir haben schon ein bisschen von der Spannung gesprochen, was ich auch cool finde, ist, dass man nicht weiß, wo diese Graboids, wie sie ihn ja sagen im Film, also diese Schnappbiester auf Deutsch übersetzt, wo die herkommen. Finde ich schön, dass sie das auch konsequent dann in den Fortsetzungen so beibehalten haben. Man weiß nicht, sind das Aliens, sind das irgendwelche atomar verseuchte Würmer, das wird ja nie wirklich erklärt, oder habe ich da was verpasst?
Nee, das wird erklärt.
Ja, das wird irgendwann in einer ganz späten Sequels irgendwie, sind das verloren gegangene, vergessene Dinosaurier, schieß mich tot, aber ganz ehrlich, es interessiert kein Schwein.
Ach ja?
Es interessiert wirklich
Das habe ich voll ausgeblendet in dem Fall.
Was so lustig ist anscheinend, hier Anfang 90er waren die so selten, dass sie nur in diesem einen Fleckchen Erde vorkommen, und 30 Jahre später gefühlt kommen sie überall vor. In der Antarktis, auf einer tropischen Insel, vermutlich auch in Castrop Rauxel oder so, ich weiß es nicht, aber
ja, na gut, das geschenkt. Das ist der achte Teil. Tremors goes to Castrop. Klassiker. Ralf Möller in die Neubesetzung von Bert Gummer, das ist ein... Nee, aber das ist es ja auch. Mir gefällt das ja generell immer, wenn gesagt wird, okay, ich habe keine gute Erklärung dafür, ergo lasse ich sie einfach weg. So, und es fragt ja auch im ersten Teil keiner danach. So, es ist doch vollkommen egal, warum die da sind. So, das ist jetzt nun mal so, damit muss ich mich abfinden, aber ab dem Moment, wenn ich mich mit abgefunden habe, dann muss ich mich ja nicht mit irgendwelchen Fragen konfrontiert sehen. So, dann ist es einfach, ja, okay, da sind die Biester.
Das passt ja auch wieder zu den Figuren, oder? Wie wir vorhin gesagt haben, oder? Wenn du so einer Gefahr ausgesetzt bist, dann fragst du dich im ersten Moment nicht unbedingt, woher kommt sie, sondern wie besiege ich sie, wie bezwinge ich sie?
Ich meine, du erfährst ja auch von Earl und Val nicht so wirklich viel. Du weißt, was sie vorhaben, aber du erfährst nie so richtig, wie haben die sich eigentlich kennengelernt. Sind die vielleicht verwandt? Es gibt auch Momente im Film, wo ich fast das Gefühl habe, okay, zwischen den beiden läuft irgendwas, ja. Aber es ist ja auch nicht wichtig, weil es ja auch funktioniert. Also der Film ist schon sehr konzentriert auf dem, was er machen möchte. Das finde ich ganz gut.
Ja. Ja, also ganz ehrlich, großen Tipp an alle, die es noch nicht gesehen haben, gebt Tremors eine Chance. Ne? Also der ist wirklich, selbst für so einen klassischen Monster-Flick, der ist wirklich gut. Der macht einfach Bock.
Ja, der wird auf jeden Fall öfters bei mir im Player landen. Gehe ich mal davon aus. Und ich kann auch sehr eben das Making-of empfehlen. Das macht den Film irgendwie noch gerade ein bisschen charmanter, wenn man auch sieht, was da alles was für Details da drin steckt, mit welcher Liebe da die Effekte gestaltet wurden, mit irgendwelchen Handpuppen und Miniaturen. Animatronik, wo auch eingesetzt wurde, also wirklich fantastisch gemacht, auch rein von den Effekten her.
Das muss ich mir dann auch nochmal angucken, das kenne ich nämlich da gar nicht.
Ist auf der ersten DVD drauf. Und dauert, glaube ich, auch nicht so lange, knapp eine Stunde oder so, aber lohnt sich definitiv. Und auch, was ich auch noch witzig fand, war den Effekt, wie sie den gemacht haben. Man sieht ja immer, wenn der Wurm so durch den Boden jagt, wie so der Boden aufgewühlt wird. Das haben sie offenbar mit einer Bootsboje gemacht, die sie im Boden eingegraben haben und dann mit einem Truck durch die Landschaft gezogen haben. Also es sieht wirklich saugeil aus.
Das ist ja interessant. Okay. Es gibt auch einen der späteren Teile, wo die so, so Geldmacher, so einen Wurmangriff faken. Und da haben sie wohl dieselben Tricks benutzt für die, wenn sie es so normal gedreht hätten, tatsächlich. Das fand ich auch gerade interessant.
Ja, stimmt,
genau, ja. Das fand ich auch noch so ein witziger
Hint. Im Übrigen, diese Szene auch mit dem, wenn der Wurm unter der Erde diesen Zaun wegmäht, finde ich ja fantastisch. Also jedes Mal, wenn ich die gucke, denke ich mir, das ist richtig geil, wenn du so die einzelnen Zaunpfähle siehst, wie sie dann umfallen. Es ist, wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass Tremors irgendwie nicht so im Volksmund verankert ist. Also ich finde, der Film müsste eigentlich ikonischer sein, er müsste bekannter sein, die Bilder müssten irgendwie präsenter sein in meinen Augen. Und ich finde es eigentlich schon fast schade, dass der Film so ein bisschen vergessen worden ist. Oder ist das jetzt nur in meiner Wahrnehmung so?
Nee, da hast du recht eben. Also ich hab ihn ja noch nicht mal gesehen. Aber auch sonst so in meinem Dunstkreis ist dieser Film oder diese Reihe überhaupt kein Thema.
Okay, also bei mir ist das schon ein relativ bekanntes Franchise, nicht so natürlich groß wie Star Wars oder so, das ist klar, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so unter Wert verkauft wird, also die haben ja auch wirklich mehrere Versuche angestellt, irgendwie es wieder aufblühen zu lassen mit einer Serie, bei Prime, wo ja auch, glaube ich, Kevin Bacon wieder mit dabei war, das ist ja nichts geworden, da allgemein gab es schon mehrere Versuche, da eine Serie draus zu machen.
Es gab eine Serie.
Genau, es gab eine Serie, aber ich finde halt einfach, Tremors ist halt genau da, wo es vielleicht auch hingehört. Es ist einfach so halt, wie ihr sagt, es ist so ein B-Movie, so ein kleiner, in Anführungszeichen, der genau in diese Nische halt eben reinpasst, wo er jetzt eben ist. Und von daher, also ich kann von meiner Perspektive sagen, ich finde, dass der Film, natürlich hätte der mehr Liebe verdient, auf jeden Fall, aber auf mich wirkt es nie so, dass das ein Film ist, den man vergessen hätte oder so.
Ja, wie gesagt, das kann auch nur in meiner Wahrnehmung sein, weil wenn ich mit Menschen spreche, die meisten haben noch nie was von Tremors
gehört. Hallo, mein Name ist Pühne. Kennen Sie Tremors?
Das wird jetzt der Opener sein. Für jedes Gespräch. Nee, aber eben gerade so, wenn man von anderen, also wenn man so von Creature-Horrorfilmen auch schon nur davon spricht, also Tremors wird da selten genannt, auch bei mir so im Umfeld. Aber eben, woran es liegt, können wir gar nicht wirklich sagen, ne?
Doch, ich glaube, es hätte auch ein bisschen was mit den späteren Teilen zu tun, die so ein bisschen das Vermächtnis wegnehmen.
Okay, also denkst du, dass die Fortsetzungen irgendwie den ersten Teil dann entwerten?
Nee, das nicht. Ich glaube aber, dass die Fortsetzungen vielleicht ein bisschen präsenter sind. Und eben, wenn du dir so Trailer oder Bilder anguckst oder selbst die Cover von Teil 5, 6 und 7 beispielsweise oder so, dann hast du eigentlich schon wenig Bock, die zu gucken.
Also ich würde es anders ausdrücken. Ich würde sagen, wenn du dein erster Tremors-Film in Cold Day in Hell ist, hast du keinen Bock auf die anderen Filme. So einfach ist das.
Wie ist es denn sonst, also mit den Fortsetzungen? Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Es gibt ja 6. Der erste ist 2000, der zweite ist 1996 herausgekommen, Tremors 2. Wie gesagt, da war Kevin Bacon dann nicht mehr dabei. Da haben wir aber Fred Ward haben wir noch und Michael Gross, der eben den Gamma, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Gamma, genau. Gamma wird zwar auch noch passen zu ihm. Ja, also irgendwie muss ich sagen, trotzdem eben, dass die Filme qualitativ immer schlechter werden, sage ich jetzt mal, ohne schon ein Ranking zu machen. Trotzdem fügt jeder Teil noch irgendwas hinzu. Im zweiten Teil sind sie dann an der Oberfläche, die Würmer, also haben sich quasi mutiert zu, ja, wie sehen die aus? So ein bisschen wie kleine gegrillte Hühnchen. Diese Shrieker oder wie sie heißen.
Ja, und was ja auch interessant ist, dass jede Evolutionsform dieses Wurms halt nochmal andere Regeln aufstellt. Also wenn er der Wurm ist, heißt es halt eben, mach keine Bewegung. Also der Boden darf nicht erzittern, sonst findet er dich. Das heißt, wenn du still stehen bleibst, hast du sehr gute Chancen, nicht gefressen zu werden. Bei den Schwiegern ist es doch jetzt so, dass die halt eine Art Wärmesicht haben. Das heißt, da musst du gucken, dass du kalt bleibst. Ne? Hat so ein bisschen was von Predator mit dem Schlamm. So kann man es ungefähr...
Wird ja im letzten Teil dann noch ganz banal referenziert.
Ja. Genau. Und ich mag den zweiten eigentlich ganz gerne, aber ich fand es schon immer doof, dass sie halt diese Evolutionsstufen damit eingebaut haben. Nach dem Motto, jeder Film braucht das irgendwie. Nichts gegen eine gute Horrorkomödie, aber irgendwann im dritten Teil, wenn die dann kommen, ja, und die können jetzt übrigens fliegen. Wie können sie denn jetzt fliegen? Ja, mit ihrem Arsch. Das ist dann so, ja.
Ach, gut.
Furzraketen.
Ja. Tatsächlich finde ich die erste Fortsetzung, also Tremors 2, die hat ja noch was. Und ich finde es ja auch ganz schön, dass sie das Ganze weiterentwickeln, weil, also für die, die es nicht gesehen haben, es geht ja im Endeffekt darum, dass diese Würmer in Mexiko aufgetaucht sind und Earl angeworben wird, um die Viecher zu töten. Und er hat ja jetzt eine Möglichkeit gefunden, diese Viecher einfach oder sehr, sehr schnell eben umzubringen mit so einem ferngesteuerten Auto, wo er dann eben, wo er dann TNT drauf hat. Und ich finde ja, das macht ja durchaus Sinn. Und der zweite Teil, der macht ja auch gar keinen Hehl daraus, dass man sagt, okay, wenn man vorbereitet ist, sind diese Würmer gar nicht so das Riesenproblem. Finde ich ganz interessant. Und dann eben zu sagen, okay, die entwickeln sich jetzt weiter. Da kommen jetzt eben 6 kleine Viecher raus, die können laufen. Und funktionieren nach anderen Regeln, finde ich erstmal gar nicht so dumm. Und deswegen den zweiten finde ich noch ganz guckbar eigentlich.
Du, ich finde den zweiten auch überaus guckbar und unterhaltsam, aber ich finde dieses Illusionsdings irgendwie, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich hätte es da eher klassisch gefunden. Vor allem, weil ich es halt irgendwie, es passt für mich irgendwie nicht. Also du hast halt diese riesen Würmer und dann kommen da diese Dinger halt raus. Das Design ist okay, streitbar, aber nee. Ich hätte das nicht gebraucht. Ich hätte mich, glaube ich, besser eher gefreut, wenn die andere Möglichkeiten gefunden hätten, dass die Würmer dann doch nicht so doof sind. Weil es ist ja auch im ersten Teil so, dass gerade der Endboss-Wurm ja doch cleverer ist als die anderen.
Ey, ich bin auf deiner...
Sie lernen ja dazu.
Ne? Ich bin auf eurer Seite. Ich finde aber, dafür, dass sie sich für den Weg entschieden haben, haben sie es hier noch ganz gut gemacht. Was eben denen jetzt auf dem Fuß fällt, ist, dass sie eben gesagt haben, okay, es gibt eine neue Evolutionsstufe und jetzt wollen die das aber von Teil zu Teil weitermachen, dass immer irgendwie was Neues dazu kommt, irgend so ein neues Gimmick. Das hat so ein bisschen diesen Saw-Effekt, wo man sagt, ja, natürlich muss in jedem Teil irgendein Twist drin sein, egal wie der an den Haaren herbeigezogen ist. Und das probieren sie jetzt bei Tremors eben auch. Und das ist so ein bisschen das Ärgerliche, was der zweite Teil mit sich bringt. Aber für den zweiten Film an sich finde ich es ganz nett. Er geht ja noch weiter vom Horror weg. Also ich finde, der zweite ist für mich das, was Tanz der Teufel 2 zum ersten Tanz der Teufel ist. Der ist wirklich mehr Komödie, wirklich noch mit ganz leichten Ansätzen von Horror. Und da finde ich das eigentlich ganz nett. Der hat ganz gute Sprüche, das Design ist gut. Und vieles ist eben noch handgemacht. Das ist es,
also
was mir
so gut sind. Teilweise sind sie mit Computereffekten generiert, aber alles, was handgemacht ist, sieht auch in diesem Film cool aus. Aber was ihr da sagt, eben, ich fand es auch sehr interessant oder hätte nicht damit gerechnet, dass sie bereits im zweiten Teil eben diese Schiene fahren von, hey, wir brauchen jetzt irgendwie noch etwas Neues dazu. Was andere Horrorreihen ja hingegen überhaupt nicht gemacht haben, die ja eigentlich nach dem gleichen Prinzip immer funktionieren und ihre Monsterfiguren oder so einfach wiederholen und hier schon im zweiten Teil einfach eigentlich etwas Neues dazu dichten, was ich eigentlich auch sehr honoriere, weil man auch hier wieder so die Kreativität sieht in denen die Filme gemacht haben, also zumindest bis zu einem gewissen Teil.
Das bringt natürlich auch einen gewissen Humor mit. Ich finde diese Szene so geil, weil später wird ja dann Bert Gummer angerufen, weil Earl dem Ganzen nicht mehr Herr wird. Und wenn du glaubst, er ist gestorben, als sie da den Lastwagen von ihm angegriffen haben und er kommt wieder und guckt einfach die anderen nur an und so richtig genervt, so, man hätte mir sagen können, dass sich die Viecher verändert haben. Dann hätte ich ja andere Waffen mit. Ich fand das wirklich witzig. Also auch eben, dass die jetzt eben, es passiert ja genau das Gleiche wie im ersten. So, Bodo, du hast ja vollkommen recht, jeder Film ist eigentlich gleich. Aber sie sind ja dann später eben auch gefangen. So, die einen verstecken sich in einem Haus. Eher der Bert Gummer, der liegt ja in so einem Bagger mit drin. andere sind auf einem Turm und da hast du ja wieder dieses Belagerungsszenario. Aber du hast eben dadurch, dass die Viecher jetzt davon Wärme angezogen werden und nicht mehr durch Töne, hast du eigentlich das gleiche Szenario, aber mit anderen Grundlagen. Und das finde ich gar nicht mal so verkehrt.
Ja, und auch hier reagieren die Figuren aus meiner Sicht auch wieder sehr nachvollziehbar.
Ja. Oder diese dumme Idee, ja okay, dann da ist eine künstliche Wand, ja dann lass uns die doch einfach nehmen, dann sehen die uns dahinter nicht. Der hat nette Ideen. Also ich finde, der zweite, der, um andere Filme schon mal vorwegzunehmen, ich habe das Gefühl, dass hier die Drehbuchschreiber noch Bock hatten, neue Ideen mit reinzubringen und nicht More of the Same zu machen.
Würde ich aber genauso vom dritten auch sagen.
Ja, der dritte hat für mich halt das Problem, also das haben wir gar nicht gesagt, im zweiten ist Fred Ward wieder zurück, aber halt nicht Kevin Bacon, der blieb der Reihe.
Doch, das habe ich gesagt.
Okay, dann habe ich dir nicht zugehört.
Ja, ja.
Das kenne ich, dieses Problem von dir.
Und der dritte hat halt jetzt noch weniger. Und ich finde, du merkst schon von Teil zu Teil, dass die schwächer werden. Und bei Teil 3 ist es schon so, wo ich sage, das ist schon eigentlich kein wirklich guter Film mehr. Aber er macht noch Spaß. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie den vierten Teil dann komplett anders gemacht haben, weil ich für meinen Teil hätte es so gemacht. Wir sind zurück bei Val, also bei Kevin Bacons Figur, der nach den Vorfällen im ersten Teil sich auf die Bermudas zurückgezogen hat. Und dann kommt aber ein böser Wurm und folgt ihm dorthin.
Wo hast du wohl die Idee?
Ich weiß es nicht. Aber
der Rache-Wurm.
Ich dachte mir vielleicht, dass Val noch anbandelt mit einem etwas älteren Herren namens Hoagie oder so.
Oh Gott, mein Trauma kommt jetzt wieder hervor.
Oder aber sie machen eine Tremors World auf. Wobei das stimmt, das machen sie in einem Teil quasi. Also ist Weisheit 3 wird quasi auch referenziert.
Es ist auch Teil 3 von Tremors.
Wow, krass.
Ja, ich weiß gar nicht.
Die Reihe ist entzaubert.
Wollen wir zum zweiten noch was sagen oder wollen wir schon zum dritten springen, wenn wir jetzt schon da sind?
Ja, bleiben wir doch beim dritten. Das ist eben dort, wo sie diese Adventure-Tours noch anbieten, diese quasi gefakten.
Ja, ich meine, der dritte, jetzt sind sie wieder in Perfection und da sind jetzt auch nicht mehr Leute als vorher, aber hin und wieder kommen irgendwelche Leute ja dahin, die sich da, ja, die glauben so Gravel-Rides-Touren zu machen, was natürlich erstmal so alles gefaked ist. Genau, Action-Tourismus, bis dann natürlich die wirklichen Graboiden wieder da sind und der zielt natürlich eher da drauf. So, guck mal, was im ersten Teil war, ich baue da drauf auf, weil plötzlich ist dann die Tochter von dem Ladenverkäufer plötzlich dann da und dann tauchen noch ein paar Figuren auf, die im ersten Teil dabei waren.
Genau, da die Mutter und ihre Tochter kommen nochmal vor. Der Mexikaner kommt nochmal vor. Der mexikanische Bob Hoskins habe ich mir notiert. Und natürlich Bert Gummer.
Ja, ja. Und jetzt ist ja der Moment, wo eigentlich klar wird, okay, Bert Gummer ist jetzt unsere Hauptfigur und sie soll es auch bis zum Ende der Reihe bleiben. Ja, der dritte Teil. Ich finde den nicht so unterhaltsam, wie es du gesagt hast.
Also ich fand ihn in meiner Erinnerung auch besser, muss aber sagen, das ist von den noch kommenden Filmen immer noch einer der, den ich eher gucken würde als die anderen Filme, die noch kommen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich finde, hier merkt man einfach schon ein großes Problem. Ich mag Michael Gross als Bert Gummer. Der funktioniert für mich ganz toll als Nebenfigur. Aber als Hauptfigur, finde ich, ist der für mich keine richtige Figur, sondern das ist einfach so ein, er macht halt das, was erwartet wird. Er ist ein Waffenfanatiker, seine komischen Sprüche, die er da ablässt, und er ist auch immer charmant dabei, gar keine Frage. Aber ich für meinen Teil muss sagen, ich fiebere halt lieber mit einem Fred Ward und einem Kevin Bacon mit, als mit Bert Gummer, weil die wirken halt doch wie richtige Figuren. Bert Gummer wirkt halt wie ein, ja, Comic Relief Charakter.
Ja, typischer Nebencharakter Comic Relief, als solcher geschrieben und dann zur Hauptfigur gezwungen, aber wie du sagst, eben funktioniert nicht so ganz. Wie siehst du das, Kühne?
Ich gebe ihm einfach, dass er Bock drauf hat.
Das auf jeden Fall, das merkt man, ja.
Ich finde, er funktioniert bei weitem nicht so gut wie Fred Ward oder wie Kevin Bacon. Ich habe aber schon damals, ich hatte ja nur bis Teil 3 gesehen, bevor ich mir dann eben die Box zugelegt habe. Und ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass ich jemals wieder eben diese Nähe zu einer Figur aufbauen kann in dieser Reihe. Und wenn ich das jetzt auch bei uns, Bodo, mit unseren Reihen, die wir da hatten, mit Anaconda oder mit Lake Placid oder so, finde ich, ist Bert Gummer wenigstens noch eine Figur, der ich lieber folge als irgendeiner Person in vielen, vielen anderen Monsterreihen, die einfach noch austauschbarer sind als er. Also da finde ich schon, dass Bert Gummer zumindest noch einen eigenen Charakter hat. Funktioniert als Nebenfigur deutlich besser, aber ich erwarte nichts mehr. So, jetzt ist der Moment, wo ich nichts mehr erwarte. Und dafür ist es okay.
Ja, also ich habe eben vom zweiten Teil an eigentlich schon nichts mehr erwartet und deshalb sind der zweite und der dritte bei mir irgendwie noch relativ gut weggekommen. Vielleicht besser, als sie sollten.
Ja, ich finde einfach, für mich macht der dritte das Problem auf. Er versucht eben auf Nostalgie zu schwimmen, weil sie wieder zurück in Perfection sind, weil alte Figuren wieder dabei sind, weil ich das gleiche Szenario habe wie im ersten Teil. Und du siehst einfach, dass die nichts davon auch nur annähernd so gut hinkriegen wie der erste.
Ja, das ist so. Man sieht jetzt auch beim Wurm selbst langsam auch so ein qualitativer Abfall.
Ja, aber also jetzt ist ja das Problem.
Die Tentakel, sie sehen wirklich nur noch aus wie alte Socken, die sie irgendwie so über die Hände gestülpt haben.
Ja, CGI ist das Problem. Also jetzt ist es klar, wir haben im zweiten, fängt's an bei den Shriekern, aber jetzt ist alles per CGI und es gibt eine Szene, wo einer von diesen Arschknallern, über die wir gleich reden sollten, weil die finde ich wirklich nur scheiße. Die finde ich
wirklich. Ach, wirklich? Ich fand die irgendwie witzig, muss ich ehrlich sagen, aber das ist vielleicht mein bisschen beschränkter Humor, der da ein bisschen durchgedrückt
und
hat.
Der fliegt irgendwann auf die zu und setzt sich dann auf irgendein Metallteil. Und ungelogen, ich habe bessere Animationen bei PowerPoint gesehen, als das, was die mir da vorgezeigt haben. Also da war ich wirklich, also ich war so richtig peinlich berührt von den Effekten, die der dritte Teil eben raushaut. Und das fand ich, das hat mich so komplett rausgehauen.
Ich muss hier mal kurz in die Breche springen. Die Effekte sind richtig scheiße. Aber ich habe mal jetzt gelesen, dass die Produktion des Films, die armen Effektleute, die damals noch weniger, sag ich mal, Hilfe bekommen haben als heutzutage. Das war eine Firma, das war ihr erster Job und die hatten, glaube ich, 40 Tage für den ganzen Film. Und das ist echt wenig, wenn du halt eben auch wenig Manpower hast. Und deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Und das kann man sich nicht schön reden, aber es liegt, glaube ich, wirklich daran, dass es so aussieht, dass es so schlecht aussieht, nicht an den Effektkünstlern, sondern einfach an Universal, die da irgendwie nicht mehr Geld reinstecken wollten. Und,
ja, aber gut, dann zeigt die Viecher doch nicht. So, dann ja, aber, ist doch wie im ersten.
Ja, aber pass auf, das ist okay, sei es drum. Ich will hier nur klar machen, ich finde, dafür, was sie tun konnten, ist es okay. Muss man mal ganz klar sagen. Trotz allem muss man auch sagen, dass ab da an die Reihe in Sachen Effekten kannst du sie vergessen. Also sie bringen öfter nochmal hin und wieder haptische Figuren zurück, aber für mich war so der dritte Teil rückblickend der Film, wo ich sagen kann, so, ja gut, ab jetzt braucht's eigentlich keinen weiteren Film mehr. Jetzt ist eigentlich, du merkst, ja, eben, ja. Du merkst halt einfach, die Ideen sind auch irgendwie so weg, so, jetzt haben wir die Arschblaster. Ja, ist gut.
Zumal kann mir einer erklären, also man hätte doch auch wirklich sagen können, okay, die Biester haben einfach Flügel und können fliegen. Warum kommen die auf die Idee, dass die aus ihrem Arsch Gas raushauen, was sie entzünden können, um damit nach oben zu fliegen und dann nur zu gleiten? Das ist dumm. Also nur wegen dem Gag Arschknaller? Also ist es das Einzige, ja, ist das scheiße.
Das wird definitiv das gewesen sein.
Ich fand das total blöd. Ich fand das richtig blöd.
Dann bin ich hier alleine auf weiter Flur in dem Fall.
Ja, ich finde, der tut nicht weh, der dritte, aber ich brauche ihn auch nicht. Also, aber wisst ihr, was ich mich immer gefragt habe bei Tremors, seitdem ich den ersten Teil gesehen habe? Wie wäre wohl Tremors im Wilden Westen?
Ja, vielen Dank. Bitte. Ja. Nee, das passiert ja dann im vierten Teil. Wie alles begann, ist der schöne deutsche Untertitel zu Tremors 4, wo der Teil wirklich im Wilden Westen spielt. Mit einem Vorfahren von Bert Gummer, irgend so ein reicher Schnösel, der in eine Westernstadt kommt, wo in der Nähe eben so eine Mine ist, wo diese Würmer herkommen. Ich habe mir da notiert, das ist der Teil, in der Michael Cross in der Wüste Fahrrad fährt. Und der aussieht wie eine billige Episode von Dr. Quinn, angereichert mit westernartiger Videospielmusik aus Anfang 90er.
Der aussieht wie eine Folge Dr. Quinn. Es ist so 100%.
Stimmt doch, oder nicht? Nur, dass Dr. Quinn etwa 10 Jahre älter ist oder noch älter.
Es ist zu 100% genailed. Es passt einfach. Es ist einfach richtig.
Dr. Quinn, was ist es? Ein Herzinfarkt. Und außerdem haben wir Graboiden. Okay, also pass auf. Bevor wir anfangen, ich möchte eine Sache sagen, die ich positiv hervorheben möchte. Ich finde, Michael Gross macht es echt ganz gut, was er hier tut, weil seine Figur ja das komplette Gegenteil ist von dem, was Bird Gamma eigentlich ist. Das ist ja die Figur im vierten Teil, die er spielt, der Urgroßvater von Bird Gamma, ist ja Pazifist, der ist ja wirklich nichts dafür zu haben, eigentlich die Schusseisen zu benutzen, und das fand ich noch ganz angenehm. Das war so mit das Interessanteste am ganzen Film, was auch für mich funktioniert hat. Da gab es so ein paar Momente, die ich ganz spaßig fand. Und da merkt man auch, dass der Film wirklich entstanden ist, wo Universal gemerkt hat, okay, Bird Gamma ist halt einfach der Shit. Wir verkaufen diese Filme nicht unbedingt durch die Raketenwürmer, wir verkaufen diese Filme, weil die Leute halt Bird Gamma mögen. Und ich kann das nachvollziehen. Also diesbezüglich muss ich sagen, ist Teil 4 für mich vielleicht die, in Anführungszeichen, erfrischendste Darstellung von Bird Gamma, die es gibt. So, das wäre das Positive, was ich zu sagen habe.
Gut, dann hören wir jetzt hier auf.
Das Negative, okay.
Ja, und man merkt auch, dass Michael Gross irgendwie auch Bock hatte, mal was anderes zu machen, also zu spielen.
Ja, also ich habe mir auch ein paar Interviews mit ihm angehört und angesehen. Der ist ja auch immer noch voll für das Franchise drin. Ich meine, das ist eine Rolle, die er seit 30 Jahren spielt. Das ist quasi alle 5-6 Jahre ein sicherer Cash-Grab. Ne? Und natürlich Conventions, das bringt natürlich auch Kohle ein. Und
ja,
der gut, macht
kein
das
Wunder,
ja
viel mehr hat er sonst gar nicht gemacht. Hä? Bei welcher Serie war er dabei? Bei Family Ties oder wie die hieß?
Genau, bei Family Ties, ja.
Und
ja,
das war wohl vielleicht seine andere große Rolle, aber sonst hat der Typ ja nicht gerade viel aufzuweisen auf seiner Vita.
Naja, Gegenfragebote, bei wie vielen Horrorfilm-Franchises hast du eine wichtige Hauptrolle?
Okay.
Und komm mir jetzt nicht mit Freitag der 13. Wir wissen beide, dass du nicht Jason bist.
Mein Leben ist ein einziger Horror.
Nee. Mama, oder?
Aber ich wäre gerne die Horror-Hauptfigur in euren Leben.
Bist du doch schon längst.
Das kommt darauf an, was wir als nächstes besprechen. Dann entscheide ich, ob du meine Horrorfigur dann bist in meinem Leben. Teil 4, ich sag mal, scheiße. Das Problem ist, ich kann jedem Teil, auch die noch kommen werden, zumindest nicht nachsagen, dass sie mich langweilen, weil irgendwo immer ständig was passiert. Teil 4 versucht jetzt durch seine Wie alles begann, da auch noch eine Geschichte reinzubringen, und in Teil 3 war es schon komplett unnötig und in Teil 2 eigentlich auch, die versuchen jetzt eine Charakterentwicklung zu machen. Weil der Urgroßvater von Bird Gamma, hier, wie heißt er, Hiram Gamma, glaube ich, der ist ja auch noch Pazifist, und später lernt er dann ja Waffen kennen, und er ist ja derjenige, der in dem Dorf nicht akzeptiert wird, aber sich später dann für das Dorf einsetzt. Und dieser Film geht 97 Minuten. Und ich möchte 97 Minuten Monster-Action haben. Und wenn selbst das nicht ganz so geil ist oder von den Effekten nicht ganz so geil ist, verlange ich bei so einem Film, dass er mich nicht langweilt. Und Teil 4 langweilt mich. Es gibt die Szene in der Scheune, die fand ich ganz nett, wo die Tentakel so langsam den Scheunenboden abnehmen. Die war ganz gut. Davor gibt's, glaube ich, nur die Action-Szene am Anfang. Und dann gibt's das Finale, was auch okay ist. Aber in der Zwischenzeit habe ich bestimmt 70 bis 80 Minuten pure Langeweile mit Schauspielern, die nicht so geil sind, mit Figuren, die mich jetzt nicht so ganz interessieren. Ich halte ihm noch zugute, dass ich die Todessequenzen der Würmer ganz geil finde. So, wenn die Säge in den Boden reinhauen und der Graboid, der haut sich da in die Säge rein oder so. Das finde ich ganz nett, das finde ich ganz spaßig. Weil wenn er loslegt und wenn er sein Setting auch ausnutzt, dann hätte das ein wirklich passabler Film werden können. Aber so wie er ist, also ich verstehe, warum dann ganz plötzlich so viele Jahre still war um die ganze Reihe. Verstehe ich.
Ja, eben, das ist genau das große Problem, was du angesprochen hast. Der ist einfach scheiße langweilig.
Ja. Ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, wollten wir wirklich herausfinden, was mit Bert Gamma war? Also, oder wo er herkommt oder warum er so ist, wie er ist? Nee. Das ergibt ja auch alles gar keinen Sinn. Also, die haben diese Biester. Oder habe ich das verpasst? Dass sie sich einfach überlegt haben, nö, wir sagen das einfach gar keinem und wir lassen auch die Kadaver hier einfach so liegen, als ob das nie passiert wäre. Und wir versuchen damit gar kein Geld zu machen, weil das ist ja im ersten Teil alles komplett neu. Also es ergibt ja nicht mal Sinn.
Ja, das stimmt. Und auch diese, ich hasse es halt einfach so, dieses, ja, weil mein Großvater vor 150 Jahren das gemacht hat, ist das der Grund, warum ich als Figur jetzt so funktioniere. Das macht für mich auch vorne und hinten keinen Sinn. Also nur weil Aurig Frick irgendwie der Urgroßvater von Bodo war, heißt es ja nicht, dass Bodo in einem stillgelegten Vulkan lebt und irgendwie die Weltmacht an sich reißen möchte. Also ja. Das macht für mich auch da keinen Sinn. Und
also du redest von meinem Großvater Ernst Stavrop Frick, hä? Habe ich das richtig gehört?
Ja, ich weiß nicht genau, wie er hieß, der nette Mann mit dem Laser. Aber für mich das größte Problem, da gehe ich mit euch mit, der Film ist halt einfach sacklangweilig. Und das ist schade, weil so vom Setting her, das ist interessant.
Ey, das Setting ist gut. Und nochmal, wenn es losgeht, ne, oder wenn du die Biester auch siehst, du hast hier so das letzte Mal wieder mehr praktische Effekte, also definitiv mehr als im dritten Teil, mehr als in 5, 6 und 7 zusammengerechnet. Also du, wenn das Viech nochmal da ist, das wirkt alles praktisch und dann macht der Film auch Bock. Es ist einfach nur ärgerlich, dass ich so viel Leerlauf hab mit Figuren, die mich einfach genau gar nicht jucken. So, das ärgert mich einfach. Das ist so schade, weil ich glaube tatsächlich, hier hätte sich wirklich ein okayer Film verstecken können dahinter. Also im Sinne einer Horrorfilmreihe, wo ich bei Teil 4 immer noch von Raketenwürmern spreche. Ne?
Wollte ich gerade sagen. Dann war sehr lange Pause, 11 Jahre bis zum fünften Teil. Tremors 5, Bloodlines. Und da verschlägt den Berggammer nun nach Afrika.
Nicht nur das, jetzt beginnt ja auch eine neue Trilogie, die sogenannte Don Michael Paul Trilogie, denn Don Michael Paul hat die nächsten drei Filme inszeniert. Wollt ihr mal kurz einen Deep Dive haben, einen kurzen in die Filmvita des Regisseurs Don Michael Paul, damit ihr mal wisst, was für Kracher der gemacht hat?
Unbedingt, schieß los.
Also, Death Race, Beyond Anarchy, Half Past Dead, Lake Placid, The Final Chapter.
Aha.
Scorpion King, Book of Souls. Jarhead, Law of Return. Jarhead 2, Field of Fire. Sniper Legacy, Sniper Ghost Shooter. Und natürlich das Magnus Opum mit Dolph Lundgren, Kindergarten Cop 2.
Aha. Da war Tremors 5 wahrscheinlich noch der Beste.
Ich glaube, Lake Placid 4 fand ich ziemlich scheiße. Und Half Past Death, war das der mit Steven Seagal?
Das klingt ja nach danach, ja.
Ja, ich glaube tatsächlich, dieser Mann hat gar kein Hehl daraus gemacht, dass der eben so Direct-to-DVD-Fortsetzungen macht. Ich glaube auch, dass der trotz alledem mehr Geld auf dem Konto hat als wir drei. Ne? Also von daher, der glaube ich, hat irgendwo seine Lücke gefunden und zieht es einfach durch. Ich finde es ja irgendwo auch nett, also dass es eben auch noch solche Leute gibt. Das ist eben nicht jeder Steven Spielberg, ne?
Solange nicht jeder Steams egal ist, ist alles okay. Also, ich finde halt schon, man merkt doch deutlicher als in den vorgegangenen Filmen, dass es kein Film mehr, Teil 5, der auch nur ansatzweise für irgendwie was mehr als ein Fernseher gemacht worden ist. Das merkst du sehr deutlich. Und ich sag's direkt, Jamie Kennedy, ich liebe ihn als Randy in den ersten
Mal. Das habe ich mir gedacht, du als alter Scream-Fan.
Aber Leute, oder liebe Graboiden, warum denn nicht einfach Jamie Kennedy fressen? Was ist daran denn so verkehrt? Ja, es wäre so einfach gewesen. Dann wäre der Film für mich zumindest um einiges ertragbarer gewesen, weil Jamie Kennedy, meine Güte, als dieser Travis, der hat mich nur genervt in dem Film. Der hat mich wirklich nur genervt. Ich sag direkt, im sechsten Teil war es ein bisschen besser, aber im fünften Teil, Bloodlines, war mein einziger Kerngedanke, wann stirbt zum Teufel endlich dieser Travis? Ich kann ihn nicht mehr ausstehen.
Willst du etwas sagen, dass du nicht überzeugend fandest, ihn als Stunt-Motorradfahrer da in der Wüste?
Doch, das war einfach zu authentisch, weißt du? Das nahm mir das Fantastische aus dem Film raus. Das war einfach so realistisch. Ich dachte, oh krass. Und dann noch gepaart mit den überaus fotorealistischen Effektshots, ja, hat das einfach eine Art von Horror erzeugt. Das habe ich nicht mehr verarbeiten können. Das war too much, ja. Also es gibt ein paar Filme, die mich wirklich erschüttert haben. Angst von Gerhard Kagel, Funny Games von Haneke und natürlich jetzt Tremors 5 Bloodline, weil er einfach, Jamie Kennedy einfach, das ist, also, ich meine, die Oscars waren jetzt erst, aber Gott, das war eine tolle Leistung.
Und der Twist natürlich, dass er der Sohn ist von Burt Gummer, hat man ja auch nicht, überhaupt nicht kommen sehen.
Das war, also, und natürlich, ich habe jetzt den fünften Teil jetzt ein bisschen böse geredet, aber es ist auch auf jeden Fall der Tremors-Film mit den meisten Pipi-Jokes. Das muss man auch sagen.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, das zu sagen. Wenn Jamie Kennedy nicht in dem Film gewesen wäre, wäre es mein zweitliebster Tremors. Ich fand Teil 5 wirklich verdammt unterhaltsam.
Das ist, weil du auf Pinkelwitze stehst, wahrscheinlich.
Nee, pass auf. Also ich sehe das ja auch, was du sagst mit den Effekten, ne? Aber ich finde, die Effekte hier sehen deutlich besser aus als in Teil 3, weil da sind ja auch die Graboiden animiert und die Arschknall animiert. In dem Fall ist ja alles nur noch animiert, aber die bekommen eine neue Optik. So, und das kann ich jetzt mögen oder das kann ich nicht mögen. Aber ich habe mich dran gewöhnt und sage, ja, okay, das ist jetzt eben so. Das ist die neue Optik der Graboiden und der Arschknaller. Ergo nehme ich das hin, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich konnte da komplett drüber hinwegsehen. Und der Film legt los, der macht Bock. Ich mag's, dass die Biester jetzt endlich mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Ist eine schöne Änderung, dass die eben jetzt mal aus dem Boden rausspringen können, dass die einfach um einiges flotter unterwegs sind. Und ja, Jamie Kennedy nervt. Der nervt wirklich. Aber ich finde tatsächlich, der ist in meinen Augen wirklich unterhaltsam. Ich kann den gar nicht so sehr schlecht reden, auch wenn ich es gerne machen würde, aber ich mag den irgendwie.
Ja, das ist schön. Zumindest einer von uns in dem Fall. Wobei ich sagen muss, nach dem vierten musste der ja einfach auch gut sein. Also so schlecht wie der vierte konnte ja keiner mehr sein.
Aber ich finde eben auch, der ist auch besser als Teil 3. Und ich fand's auch, da sind auch so viele, diesen Gag zum Beispiel, dass Burt Gummer jetzt so eine für Survival-Sendung hat, finde ich total geil. Fand ich total witzig. Muss ich lachen. Ich kann diesem Teil nicht böse sein, weil wir haben beim ersten gelobt, dass er weiß, was er ist. Und ich glaube, der weiß es erst recht. Der fünfte Teil, der versucht gar nicht erst irgendwo dieses Vermächtnis vom ersten Teil zu haben. Der sagt, pass auf, ihr kommt hier hin, ihr wollt einen Billing Creature Flick haben. Hier, ihr kriegt hier die Effekte, das, was ich für das Geld machen konnte. Der Film ist flott, da passiert ständig irgendwas. Nimm es hin und das finde ich okay. Ich finde das wirklich okay.
Ja, das ist ja etwas, das er mit den darauffolgenden Teilen gemeinsam hat. Also wie du gesagt hast, die wollen jetzt wirklich nicht mehr irgendwie den Anschein erwecken, dass sie die gleiche Qualität aufweisen wie der erste Teil, sondern sind einfach wirklich direct-to-DVD Trash-Partys.
Ja, du, weißt du was, ich gehe nochmal so weit. Ich finde, die sind nicht mal Trash. Dafür sehen sie noch fast ein bisschen zu gut aus.
Okay.
Ich guck in diese schockierten Gesichter. Ich glaube, Stuart abgeschaltet. Lebst du überhaupt noch?
Ich lasse dir ja gerne deine Meinung, aber sie ist halt falsch.
Nee, also ganz ehrlich, ich würde den um einiges lieber gucken als viele, viele andere Teile der Reihe. Und das Witzige ist eigentlich, dass ich als ich die Reihe eben vor 3 Jahren das erste Mal geguckt habe, ich hätte schwören können, dass mir damals Tremors 5 am wenigsten gefallen hat. Und kann ich gar nicht sagen. Da hatte ich aber auch Teil 4, glaube ich, als ganz gut in Erinnerung.
Ich glaube, was bei mir halt bei Teil 5 einfach auch mitschwingt, ich mag die Chemie zwischen Jamie Kennedy und Michael Gross einfach nicht. Ich finde,
wir haben ja überhaupt keine Chemie in die 2.
Deswegen. Und da ist es mir lieber so ein Burt Gummer Epigon Prequel Charakter zu haben, der mit ein paar Townfolks da zusammenarbeitet, weil das funktioniert für mich mehr als Jamie Kennedy. Also ich möchte gar nicht so böse sein gegen Jamie Kennedy. Für mich ist das, glaube ich, mehr eine Art des Drehbuch, das ist das, glaube ich, Problem, weil dieser Travis halt einfach so ein Idiotenfigur ist. Ich mag den einfach nicht.
Ich glaube, ich kann eher über die Figuren hinwegsehen, weil ich hier komplett damit abgeschlossen habe. Ich sagte ja schon bei Teil 3, ja gut, ab jetzt sind mir die Figuren eh vollkommen egal, weil da wird nichts mehr kommen, was mich interessiert. Aber bei Teil 5 geht es mir einfach um das, was ich zu sehen bekomme. Ich will eben Würmer sehen, die Leute auffressen. Oder ich will eben die, die Arschknaller sind ja zurück. Ne? Aber witzigerweise keine Shrieker. Das soll ja bis Teil 7 dauern, bis ein Shrieker wiederkommt. Aber eben hier, dass das Ganze ein bisschen mehr Impact hat, dass die Viecher schneller und stärker sind, dass die auch mal so ein Auto umwerfen können, dass die eben auch mal aus dem Boden herausspringen können und sowas. Das fand ich nett. Nochmal, im Vergleich zu irgendwelchen großen Filmen stinkt der fünfte immer noch ab. Aber innerhalb seines Genres, innerhalb seiner Reihe, finde ich, dass hier genau der Punkt war, wo einfach so ein bisschen mal das Tempo hochgedreht worden ist. Also Teil 3 und 4 versuchen Wert auf ihre Figuren zu legen, schaffen es aber nicht, weil das meiste einfach komplett uninteressant war. Und der hat wirklich gesagt, weißt du was, fuck off, juckt mich doch alles gar nicht. Ihr wollt Action, hier ist Action und da ist es. So, das wollte ich noch gesagt haben.
Ja, ich glaube, das ist das Netteste, was jemals irgendwer über diesen Film sagen wird. Ich denke, dass das ist vielleicht noch das Positivste, was du mir von diesem Film abbringen kannst. Er ist auf jeden Fall nicht so schlecht wie der jetzt folgt.
Ja, das ist wahr. Tremors, A Cold Day in Hell.
Oder aka der Teil, der mich wirklich kalt lässt.
Nee, der ist gut, den muss ich ihm aufschreiben. auch wieder von Don Michael Glaser, wie jetzt auch der...
Don Michael Paul.
Who cares?
Ist Don Michael Glaser nicht der Running Man gemacht hat?
Ja, es kann sein. Es ist ja auch egal. Jedenfalls eine Sache, die mich schon bei der Erstsichtung des Films damals zur Weißung gebracht hat. Wie gesagt, das verrät der Titel ja schon. Er spielt im Schnee. Also so eine Art Settingwechsel. Ja, so eine Art Settingwechsel. Und wir sollen glauben, er spielt im Schnee. Aber er wurde halt wirklich in der Wüste gedreht und dann einfach wie, glaube ich, Color Grading wurde halt der Sand zu Schnee gemacht. Und das siehst du halt einfach. Das sieht so scheiße aus. Das ist also... Cold Day in Hell heißt es natürlich. Der sieht furchtbar aus. Also selbst in der Reihe finde ich den Potten hässlich. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, aber das ist für mich wirklich einer der schlimmsten Teile.
Ja, also ich fand das wirklich eine Frechheit. Also da machen sie am Anfang so ein großes Ding draus von wegen, ja, da kommen dann die Würmer da aus dem Eis raus und so, fand ich irgendwie noch ein spannendes Setting und dann spielt einfach alles da auf diesem scheiß Stein. Boden oder was auch immer, eben quasi Wüste und dann irgendwie haben sie dann noch was versucht mit drüber zu legen über den so einen komischen Filter und das sieht wirklich zum Kotzen aus, ich kann es nicht anders sagen. Kühne, spielst du wieder ein bisschen Teufelsanwalt?
Nee. Später, wenn wir werden ja, also wir müssen ja heute natürlich wieder ein Ranking machen, wird A Cold Day in Hell ähnlich wie Teil 7 und Teil 4 eine Wertung haben. Das ist nichts Besonderes. Das Ding ist nicht gut. So. Auch da, ich fand ihn wenigstens nicht langweilig. Also die neuen Teile von Don Michael Paul, die haben zumindest ein gewisses Tempo. Ich habe mich an die Optik gewöhnt, weil die eben in Teil 5 etabliert worden ist und jetzt genauso stattfindet wie schon vorher. Da hat sich jetzt nichts dran geändert, aber wirklich gut ist das Ding nicht. So, der ist da. So.
Ich fand zumindest die Idee witzig, dass sie am Schluss einen Wurm fangen müssen. Obwohl der Grund dahinter natürlich völlig dämlich und hanebüchern ist, aber irgendwie fand ich das noch so ein bisschen spannend dann gegen Ende, weil sie das Ding nicht töten dürfen.
Das Ding ist, er versucht, der hat gar keine neuen Ideen. Selbst wie die dann versuchen, die Würmer abzulenken, ist eigentlich alles schon mal in irgendeiner Art und Weise vorher schon mal gemacht worden. Vieles wurde aus Teil 1 geklaut. Also da muss ich auch wirklich sagen, das hat mich wirklich geärgert, weil ich auch dachte, ey cool, das Spiel im Schnee. Nix da. Da ist nicht mal Schnee an dieser Basis.
Ja eben.
Die haben alle nur Schneetarnsachen an. Total dämlich. Aber auch da, ich habe mich zumindest nicht gelangweilt. Sonst bietet dir der sechste Teil wirklich gar nichts. Der ist nicht spannend, der bietet dir nichts Neues.
Hey, dafür, der nennt die Tochter von Wellein, also. einen Charakter, den man seit dem ersten Teil nicht mehr gesehen hat.
Das finde ich eben so frech, dass die da was aufbauen wollen, was A nicht funktioniert und B, du innerhalb des Films ja schon vergisst. So, dann wird irgendwann gesagt, so, ja, ich bin die Tochter von Val. Mhm. Und
es spielt überhaupt keine Rolle.
Das ist einfach da. Mhm. Nein, das ist scheiße. Komplett unnötig, braucht kein Mensch. Der Film ist da, der Film existiert. Das war's. Fandet ihr jetzt die Effekte schlechter oder besser?
Also es war für mich so ein bisschen gleich wie im fünften. Eben, was hier so ein bisschen den Unterschied macht, ist der Filter, den sie über das Bild gelegt haben. Aber sonst von den Effekten her ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Da hätte ich jetzt nicht groß was gemerkt.
Es wirkt halt so ein bisschen so, als ob sie einfach das Programm vom der vorigen Teil einfach nochmal drüber gegangen sind. Ne? Nach dem Motto, was haben wir noch für Assets von den Würmern? Cool, ja, können wir gebrauchen, machen wir jetzt so. Von daher, sieht das gut aus? Nein. Sieht das furchtbar aus? Auch nicht. Aber es ist halt trotzdem echt sehr kostengünstig alles.
Wobei ich muss sagen, ich bin auf die Tremors-Reihe erst wieder aufmerksam geworden, als ich das Cover von Teil 6 gesehen habe. Da dachte ich nämlich, wie kommt das denn jetzt, dass die Viecher plötzlich so aussehen? Und tatsächlich, da kam zumindest so ein bisschen wieder der Bock zu, wo ich sage, okay, vielleicht werfe ich nochmal einen Blick rein. Wie gesagt, ich hatte nur Teil 1, 2, 3 bis dato gesehen. Es musste dann eben noch dauern, bis die Gesamtbox dann kam, aber das muss ich dem lassen. Also nach dem Cover hatte ich ein bisschen Bock da drauf.
Ja, du warst schon immer willensschwach, das darfst du nicht vergessen.
Auch da wieder diese fragenden und leeren Gesichter dort.
Kühn ist heute schon ein paar Mal gestorben, der Arme.
Nein, also versteht mich nicht falsch. Also bisher, ich glaube nicht, dass das bisher die Tremors-Filme oder dass es irgendwie eine Reihe ist, für die würde ich jetzt nicht irgendwie in die Bresche springen oder sowas. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum ich bei manchen Dingen einfach vielleicht einen Schnüff mehr Spaß habe, aber ich glaube, wir sind uns einig, richtig geil ist es bisher nicht, bis auf Teil 1.
Nee, aber es ist auch nicht, also eben so nicht die Vollkatastrophe, wenn ich dann spätere Anaconda-Teile denke zum Beispiel, wo es ja dann wirklich nur noch ein Durchseuchen war.
Oder dieses, also die Lake Placid-Reihe war es, glaube ich, die mich so komplett zerstört hat, wo ich wirklich dachte, okay, das ist wirklich alles nur noch Kernschrott. Also Tremors 6 ist so ein Film, so du denkst dir danach, boah, ärgerlich, ich hätte jetzt einfach 90 Minuten auch definitiv was anderes gucken können und das wäre auch besser gewesen. Aber es ist jetzt auch nicht dieses, dass ich da sitze, irgendwas in den Fernseher schmeißen will. Vielleicht das Schlimmste, was ich über einen Film sagen kann. Ich hatte gar keine Emotionen bei dem Film, nichts.
Also gibt es keinen Tag bei dir im Leben, wo du denkst, hey, heute schaue ich mir Tremors 6 an?
Doch, es ist meistens ein Dienstag.
Dienstag ist jetzt mein Tremors 6 Tag. Ich habe mir vorgenommen, 52 Mal im Jahr jetzt Tremors 6 zu gucken. Glaubt ihr, es gibt Leute, die sagen, nee, Tremors 6 ist mein absoluter Lieblingsfilm? Ist einfach das Beste, was ich jemals gesehen habe.
Vor allem in den USA gibt es wirklich Fans der gesamten Reihe. Also wirklich der gesamten Reihe.
Wahrscheinlich der gleiche Typ, der ein Fast and Furious 4 T-Shirt hat.
Aber hey, erst im vierten Teil werden die Figuren so richtig entwickelt.
Ja, es gibt doch auch einen Bird Gamma Day.
Ja, also diese ganze Tremors-Welt, da gibt's wirklich, also gerade in den USA ist es fast schon, ich möchte sagen, kleines Kult-Franchise. Ich habe mich da ein bisschen durchgelesen. Also es gibt sogar Fake-Sponsoring von Bixby. Das ist diese Nachbarstadt von Perfection, die in fast jedem Teil erwähnt wird. Aber du siehst sie niemals. Das gibt's zum Beispiel. Es gibt, wie gesagt, Bird Gamma Days. Also das ist schon...
Der 14. April übrigens. Wenn alles gut kommt, werde ich die Folge natürlich auch am Bird Gamma Day veröffentlichen. Wenn ihr das hört, wisst ihr jetzt, ob es geklappt hat oder nicht. Vielleicht schneide ich das dann auch einfach
wenn
raus.
Wenn es klappt, möchte ich sagen, alles Gute zum Bird Gamma Day.
Ey, wünsche ich euch auch.
Werdet erwachsen, folgt nur Jesus Christus.
Nee, dann lieber Bird Gamma.
Der wird ja im letzten Teil dann etabliert, dieser Tag, im Tremors 7, der dann ja eigentlich gar nicht mehr eine Zahl im Titel hat, sondern nur noch Tremors Shriekers Island heißt.
Ja. Übrigens, Jamie Kennedy ist nicht mehr dabei. Juhu. Dafür ist jetzt der Typ dabei, der Napoleon Dynamite gespielt hat. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, ich möchte noch egaler sein als Jamie Kennedys Figur. Und Potzblitz, er hat es geschafft.
Ja, er geht dem wenigstens nicht auf den Sack, so wie Jamie Kennedy.
Geht. geht.
Also Kühne, ja. Ich gebe dir jetzt 5 Minuten, wo du mir erklären kannst, dass John Heders Figur in Tremors 7 gar nicht mal so schlecht ist. Bitte.
Nee, ich mochte John Heder wirklich nicht. Also das Ding ist, die haben jetzt irgendwie, die wollen so ein bisschen Meta sein, weil John Heder ja alles Mögliche an Film auch referenziert. Und nee, der ist auf eine andere Art und Weise nervig. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zu Jamie Kennedy, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich ja ich habe Teil 4 anfangen, aber gerade jetzt diese neue Trilogie, die versucht ja zumindest immer einen Settingwechsel zu machen. Und jetzt auf einer tropischen Insel, ganz ehrlich, warum nicht? Warum dieser eine Wurm irgendwann Inselhopping machen kann und scheinbar so tief gräbt, dass er unter Meer dann durchschwimmen oder sich durchgraben kann. Das ist jetzt nicht ganz so logisch.
Ach was.
Aber dass sie eben immer wieder ein neues Setting gemacht haben, finde ich eigentlich auch ganz nett und finde ich auch lobenswert.
Ja, aber dann musst du halt auch irgendwas damit anfangen. Und egal, ob wir jetzt mit Teil 5, Teil 6 oder 7 reden, spannend sind diese Filme ja wirklich gar nicht mehr. Und das ist mir jetzt auch beim 7. aufgefallen, den ich heute geguckt habe. Zum zweiten Mal, aber es wirkte auf mich wie eine Erstsichtung. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber diese Momente, wenn einfach Henchman Nummer 1 oder 2 oder 3 einfach so weggezogen wird und dann war es das, passiert so häufig. Wenn man es vergleicht mit dem ersten Teil, da hatte halt wirklich jeder Tod eine Bedeutung, eine Wichtigkeit, eine gewisse Kraft, egal wie lustig das war. Und bei den neuen Filmen ist es einfach nur so scheißegal, weil letztlich, du hast halt nur noch Burt Gamma. Das ist alles. Und Burt Gamma ist auch nur noch so ein Über-Comic-Relief-Figur. Ich fand den wirklich im 7. Teil auch wirklich strunznervig. Also nach dem Motto, hey, Jamie Kennedy ist nicht mehr dabei, wer möchte jetzt der nervige Hauptfigur sein? Ja, dann nehme ich mal Burt Gamma. Ich fand den 7. wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Ich fand den komplett inspirationslos, ich fand den komplett ideenlos. Klar, er hat einen Settingwechsel. Du hast halt diesen Richard Brake als hier Großwildjäger, aber mit dem ist auch nicht viel anzufangen. Ey, das war so ein fantasieloser Film, so inspirationslos, so bleh. Ich habe in meinem Leben weitaus schlechtere Filme gesehen, aber trotz allem, ey, Tremors 7 ist einfach Langeweile pur. Also wenn du dir das hinten reinschieben würdest, hättest du Langeweile als Zäpfchen. Ich weiß nicht, ob das gut gegen Hämorrhoiden ist, aber irgendwas muss man mit dem Film hier anfangen.
Also etwas muss man dem Film hoch anrechnen. Er hat nicht einfach in der Wüste gedreht und dann sich die tropische Insel dazu gedacht.
Aber es wäre doch geil gewesen. Wir haben in der Antarktis gedreht und tun so, als wäre es eine tropische Insel.
Das wäre vielleicht sogar noch unterhaltsam gewesen, ja.
Dass überhaupt der Richard Blake dann noch einen Bösen spielt innerhalb des Tremors-Universums, wo ich mir denke, ich habe die Arschknaller. Es tut mir immer noch weh, diesen Namen zu sagen. Ich finde den so beschissen. Ich habe die Shrieker, ich habe die Graboiden, ich habe genug gefahren und jetzt habe ich noch einen Gegenspieler und sowas hasse ich eh immer. Ich hasse das. Das Schlimmste ist die Resident Evil Reihe. 99,9% der Welt sind tot, aber ich bin jetzt noch böse. So, was ein Scheiß. Ich hasse das im Film. Und hier fangen sie jetzt im 7. Teil auch damit an und es ist auch da. Ist mir ähnlich egal wie Teil 6, ne? Also es ist so auf einer Ebene an Interesse bei mir. Das ist so, ich finde immer noch den Kanzel so. Ihr wart ja jetzt krank, als ihr den gesehen habt. Ich finde, dafür ist der genau richtig. Du guckst ihn an und wenn du einschläfst, ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn nicht, dann nicht. Dann lässt du das laufen und tut nicht weh, ist aber weit weg von gut irgendwie.
Und das kann man ja auch mal sagen, das Ende. Es ist ja das Ende von Burt Gamma. Sie sollen wohl zwei...
Vermeintlich.
Ja, sie haben zwei Varianten gedreht, aber ich für meinen Teil fährt schon sehr deutlich, dass das war's für ihn. Weil ich meine, zum einen ist Michael Ross nicht mehr der Jüngste, zum anderen hat man, glaube ich, auch bei den Verkaufen gemerkt, dass das von Teil zu Teil immer weniger wurde. Und von daher, ja, ich bin mir sicher, die Tremors-Reihe wird auf die eine oder andere Art weitergehen. Wir sind einfach im Zeitalter des Franchises, das lässt man sich nicht entgehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Burt Gamma jetzt auch wirklich das Ende der Reise ist. Und wisst ihr was? Es kommt leider zu spät.
Ja, das stimmt, weil er ja den ganzen Film hindurch irgendwie unsympathisch ist. Ist es dann am Ende auch gar nicht so traurig, wenn er da vermeintlich stirbt?
Ja, ich hätte halt doch den John Heder mitgefressen, weißt du? 2 für 1, warum nicht? Aber gut, dann halt nicht.
Aber glaubt ihr denn, dass die Reihe besser funktioniert hätte, wenn immer wieder neue Personengruppen etabliert werden würden? Nehmen wir mal an, wir hätten die Filme genau so, wie sie jetzt sind. Aber ich sage, ich streiche Bird Gummer raus und versuche ständig eben neue Hauptfiguren in irgendeiner Art und Weise zu etablieren. Weiß ich nicht, ob auf diesem Produktionslevel, wo sich die Reihe eben hinbewegt hat, ob das so funktioniert hätte.
Nee, dann hättest du im fünften Teil Jamie Kennedy als Hauptfigur gehabt. Das wäre ja völlig in die Hose gegangen. Im sechsten dann die Tochter von Well und im siebten da die, was ist das da, die Forscherin, die ältere Dame.
Ja, ist das nicht die Mutter von Jamie Kennedy? Mutter von Jamie Kennedy gewesen?
Doch, doch. Haben sie ja da noch etabliert. Die wurde ja im fünften Teil nur erwähnt. Jetzt dürfte sie da auch noch vorkommen, aber ich denke nicht. Ich bin schon froh, dass man Bird Gummer irgendwie in jedem Film gesehen hat. Der hat zumindest noch so ein bisschen Unterhaltungswert geliefert, teilweise.
Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt sicher, du kannst ja erahnen, dass Bird eben stirbt, aber du siehst es ja auch nicht, ne? Also ich habe jetzt wirklich nochmal drauf geachtet, du siehst es nicht.
Nein, du siehst es nicht, aber er wird halt mit einem Haps verschlungen und du siehst auch ganz klar, dass er da seine Mütze noch auf hat und das Letzte, was sie finden, ist halt seine Mütze zum Beispiel. Also für mich ist das kein sicherer Tod, aber es ist auch alles andere als, er könnte noch am Leben sein. Und da wir bislang nichts gehört haben von einem weiteren Film, nehme ich auch mal stark an, das war es jetzt für ihn auch. Und ja, ich hätte seiner Figur echt gewünscht, dass sie ein friedvolles Ende findet, ja, dass sie nach Hause zurück, so ein bisschen wie Rambo, ja. Letzte Szene wäre Bird Gummer, wie er die Straße runter nach Perfection geht, so, das wäre ein schönes Ende für ihn gewesen. Aber Mai, jetzt ist es halt so und ganz ehrlich, letztlich ist es mir auch echt vollkommen egal, weil in den letzten paar Teilen mir diese Figur, die war schon durchaus das Beste an der Reihe, klar, aber was hattest du als für Optionen oder für Alternativen, ne? Also, wenn du halt die Wahl hast zwischen, hey, ich bin Jamie Kennedy und ich bin super cool, oder halt Michael Gross als alten Waffener, du bist halt Michael Gross als alten Waffener.
Ja, wobei er den Waffener auch sehr sympathisch gespielt hat.
Ich finde viel entscheidender, ob jetzt als die Frage, ob Bird Gummer gestorben ist oder nicht, ist ja eigentlich die Frage, die mich seit Teil 1 umtreibt. Und vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Diese Würmer, die stinken ja. Vor allem, wenn sie dann aufplatzen. Wonach riechen die eigentlich?
Zucker und Zimt.
Ich bin mit dieser Frage gerade völlig überfordert. Bodo, bist du gerade noch im Fieberwahn?
Vielleicht ein bisschen, ja.
Dass das die Frage ist, die dich umtreibt?
Ich bin nur stolz, dass ich die letzten anderthalb Stunden nicht kotzen musste. Ja gut, dann hätten wir alle wichtigen Fragen geklärt. Danke, wart ihr dabei. Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Die Serie hat aber keiner von euch gesehen, nee, oder?
Die hatte ja auch nur eine Staffel, wurde im Jahr 2003 kam die raus, glaube ich. Hast du da was gesehen?
Nee, ich habe leider nichts davon gesehen. Ich weiß aber, dass die eben nahtlos an Teil 3 eben anschließt und auch mit diesem weißen Wurm, der in Teil 3 dann dort etabliert wird, irgendwie was zu tun hat oder so. Ich glaube sogar, ich habe eine Folge in meinem Fernsehen gesehen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, ob da dann irgendwie schon so ein Hinweis gegeben wird, wohin sich das mit der Figur Bird Gummer dann entwickelt, weil der macht ja in der Serie auch mit. Aber gut, wenn ihr die auch nicht gesehen habt, dann ja.
Da weiß ich leider gar nichts drüber.
Tja, es reicht also nicht nur aus, dass man sich 7 Filme angucken muss, also muss man auch nur eine ganze Serie angucken hierfür oder was. Irgendwo ist auch mal
Fortsetzung
gut.
Fortsetzung folgt.
Das musst du bei Marvel mittlerweile auch machen, um
ja,
im Thema zu bleiben.
Ich tu's aber nicht. Fuck you, Marvel.
Nee. Ich habe jetzt den neuen Captain America gesehen und ich glaube, ich habe die Hälfte nicht verstanden, weil mir irgendwelche Serien fehlen, die ich nicht gesehen habe. Entweder war der Film ziemlich scheiße, was ich auch vermute, oder ich habe auch wirklich gar nichts verstanden. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Mein letzter Kinofilm war der neue Paul W.S. Anderson Film mit Dave Bautista und Mila Jovovich. Also von daher sei mal nicht so undankbar.
Oh,
das klingt
da
gut.
Musst du mir gleich offscreen noch mal ein bisschen was erzählen.
Er war scheiße.
Okay.
Ist da kein Embargo mehr drauf? Ja gut, der kommt ja sowieso erst im April raus, die Folge. Also
nee, der startet in 3 Tagen von unserem Aufnahmetermin.
Aber Stu, du hast vorhin ja noch gesagt eben, dass die Reihe wahrscheinlich noch ausgeschlachtet wird. Jetzt sind ja schon beinahe wieder 5 Jahre her seit dem letzten Teil, der ist ja 2020 rausgekommen. Habt ihr da was mitbekommen? Ist da was geplant, fortsetzungsmäßig, rebootmäßig oder irgend sowas? Ich habe da nämlich nichts dazu gefunden.
Also es sollte ja eine weitere Serie kommen, für die von Prime produziert worden ist, die auch eben Kevin Bacon wieder dabei hat. Und da wurde auch ein Trailer produziert, der eben auch schon auf YouTube veröffentlicht worden ist. Und dann gab es eben die Pilotfolge. Und nach der Pilotfolge hat man gesagt, ach nee, lass mal doch nicht machen. Und ich glaube, das ist so das Letzte. Das war, glaube ich, 2015, dass die Serie da gemacht werden sollte. Danach wurden dann eben die drei Direct-to-DVD-Teile gemacht. Und ich glaube, weiteres ist mir zumindest nicht bekannt.
Ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist bislang nichts geplant. Aber ihr wisst natürlich nicht, was der Rechteinhaber Universal im stillen Kämmerlein so treibt. Ich glaube nicht, dass wir in allzu ferner Zukunft ein Reboot bekommen werden, das ins Kino kommt. Ich könnte mir aktuell eher vorstellen, dass sie vielleicht so jetzt wieder bei der letzten Trilogie so eine Art von Tremors wieder machen. Aber sagt niemals nie, was nur klar sein sollte. Ich tippe mal, so spätestens in 10 Jahren kommt irgendein neuer Tremors Film oder Serie oder was weiß ich.
Tremors, the final chapter.
Weil eben die Reihe irgendwie hat sie keine Relevanz. Irgendwie ist sie so vorbei, aber selbst Lake Placid und Anaconda bekommen ja einen Reboot oder so.
Ich wollte gerade eben sagen, also wenn es richtig schlecht läuft, verkauft Universal die Lizenz an The Asylum, was ich nicht glaube, aber spätestens dann wirst du dann jedes Jahr 3 Tremors-Filme bekommen.
Wahrscheinlich auch noch Tremors vs. Sandsharks oder irgend sowas.
Boah, ich bin so froh, dass Asylum komplett an mir vorbeigeht. Ich bin so froh drum.
Also, ich sag's nochmal, ich glaube, es kommt noch irgendwann was. Ich bin nicht so gespannt auf die Frage, ob was kommt, sondern ich bin mehr gespannt auf die Frage, wie was kommt. Wird es dann wieder so ein Director-DVD-Streaming-Titel? Wird es ein Kinofilm? Wird es eine Serie? Weil ganz ehrlich, machen Remake, ein Reboot, produziert vom Blumhouse, tun ein paar junge Filmemacher rein, ein paar frische Darsteller und dann kannst du den ersten Teil, finde ich, durchaus heute nochmal neu drehen mit ein paar Veränderungen. Das könnte funktionieren, durchaus.
Ich finde es ja durchaus interessant, zwar versuchen Teil 4, 5, 6 und 7 einen Settingwechsel zu machen, aber so wirklich machen sie es ja auch nicht. Weil am Ende holen sie ja nichts aus ihrem Setting raus oder machen da was draus. Aber wenn du jetzt eben so einen Wurm in so eine Kleinstadt reinsetzen würdest oder sowas, ich glaube, da gibt's auf jeden Fall Ideen oder schöne Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es eine Kleinstadt sein muss oder irgendwie ein anderes Setting, aber
Tremors in Space.
aber du könntest da schon was machen, was auf jeden Fall unterhaltsam wäre.
Pass auf, folgende Idee. Wir folgen dem Wurm. Alles aus am Anfang nur aus der POV, wie bei einem weißen Hai, ja, ne? Und dann schnappt er sich jemanden am Parkplatz, der im Mustang steht und dann einfach hups und frisst ihn. Und dann gibt's den Perspektivwechsel. Und dann sehen wir, dass er nicht irgendjemanden gefressen hat, sondern den Schwibschwager von Dominic Toretto, der natürlich sofort mit seiner Familie aufmacht zu Perfection und dort die Würmer zu jagen. So, und jetzt kommt das Geilste, der Wurm wird gespielt von Dwayne Johnson. Bam, in your face.
Ja.
So.
Ja.
Würde okay, ich mir gut ansehen. Tremors and Furious.
Sie besiegen den Tremor-Wurm natürlich und natürlich wird der Tremor-Wurm dann ein Guter. Weil er wollte das ja nicht machen.
Er sitzt auch beim Grillen mit dabei. Er sitzt beim Grillen mit dabei. Also ich hätte Bock auf eine Art Reboot oder auf eine Fortsetzung, aber ich würde mir dann wünschen, und dafür ist momentan leider nicht die Zeit, momentan wird einfach kein Mid-Budget-Monster-Film mehr gedreht. Sowas kommt so selten heutzutage vor. Und wenn das aber mal wieder irgendwie on vogue werden sollte, dann hätte ich schon Bock darauf, dass du nochmal so einen kleinen netten Film bekommst, vielleicht ein neues Setting in irgendeiner Art und Weise. Und ich wäre interessiert, aber nicht so, wie es jetzt geendet ist tatsächlich. Das wäre mir vollkommen egal.
Ja, also was hier halt wichtig, was sie auf jeden Fall machen müssen, sie brauchen halt eine gute Dynamik, was die Darsteller angeht. Deswegen bitte jetzt keinen Reboot machen und dann Jason Statham als Wurmjäger reinbringen. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
Ja, aber ist ja eigentlich auch egal, was da noch kommt. Wir werden sehen. Viel wichtiger ist ja, was wir mit dem anstellen, was wir jetzt da haben. Und da würde ich doch zu unserem Ranking überleiten. Machen wir es so wie immer, vom schlechtesten Platz bis zum besten. Wobei ich das Gefühl habe, dass die hinteren Plätze wahrscheinlich ein bisschen spannender sind, weil ich mir schon vorstellen kann, was bei uns auf Platz 1 landen wird.
Ich weiß auch, was bei jedem auf Platz 2 landet.
Ja, dann fange ich doch an. Weil du schon von 4 gesprochen hast, das ist bei mir definitiv der auf dem letzten Platz ist, eben weil er einfach wirklich, weil ich mich gelangweilt habe. Den anderen konnte ich immer jedem noch etwas Unterhaltsames abgewinnen, aber Teil 4 hat mich wirklich von A bis Z einfach gelangweilt.
Ich muss sagen, meine gesamte Platzierung ist recht einfach, weil, also bei mir ist der letzte Platz Teil 7.
Okay, ja, ich glaube, ich entscheide mich für Teil 4, aber wenn man mir auf Letterboxd folgt, also ich habe Teil 4, 6 und 7 gleich bewertet. Jetzt sind es so Nuancen und ich glaube auch, wie du sagtest, Bodo, ich glaube, Teil 4 hat mich doch am meisten gelangweilt. Deswegen entscheide ich mich für Teil 4 auf Platz 7.
Das ist richtig so. Hättest du jetzt gesagt. dann machen wir weiter bei Platz 6. Da wäre bei mir jetzt, das ist natürlich jetzt wirklich schwierig, 6 und 7. Ich strafe jetzt den 6. ab, weil er diese Frechheit besitzt zu behaupten, er spielt im 1 und ist dann in der Wüste gedreht und deshalb strafe ich ihn jetzt ab mit dem 6. Platz.
Ja, ich strafe den 6. Teil auch damit ab, dass er nicht gut war, deswegen auch bei mir Teil 6 auf Platz 6.
Ja, auch da Nuancen zwischen jetzt noch Teil 6 und Teil 7. Ich glaube aber, ich hatte mit Teil 6 einen Schnüff mehr Spaß als mit Teil 7, deswegen werde ich Teil 7 auf Rang 6 setzen.
Der kommt natürlich bei mir dann auf der 5.
Bei mir auf Platz 5 ist Teil 4.
Ja, dann bei mir dann Teil 6 natürlich auf der 5.
Auf der 4 wäre bei mir 5.
Das ist falsch, weil auf Platz 4 gehört selbstverständlich Teil 3.
Aha.
Dieser Scheiß-Effekt, der da bei PowerPoint gemacht worden ist. Also die Effekte im 3. Teil haben mich so aufgeregt.
Ja, ich fand das noch witzig irgendwie, eben mit diesen, diesen Arschblastern.
Ich muss sagen, der schlimmste Effekt im 3. Teil, den fand ich halt so schlecht, dass ich unterhaltsam fand, war, wenn Bird halt dann auf seinem Grundstück steht und dann kommt davor dieser Wurm so raus und denkst dir, was? Was ist das? Das fand ich wirklich.
Der sah aus wie ein Pimmel, muss man dazu sagen. Das sah aus wie ein Pimmel. Das war ja dieser Weiße.
Also, ja. Ah ja, dieser Albino-Wurm. Jetzt ist es bei mir nicht mehr so spannend. Auf Platz 3 ist bei mir Teil 3.
Ja, bei mir auch.
Teil 5 auf jeden Fall.
Dann 2 auf 2.
Warte kurz, pass auf. Entschuldigung. Ich bin ja Metallist. Ich weiß, was ihr getippt habt. Ich muss mich jetzt ganz kurz konzentrieren. Und gehe jetzt ganz tief in eure Gedanken. Kühne. Bodo. Ich sehe bei eurem Platz 2 eine 2. Nicht nur für Platz 2, sondern auch für Teil 2. Ist das richtig?
Wow, ja, das ist jetzt herausgefunden.
Okay. Und jetzt der erste Teil. Ich sehe keine Nummer. Ich sehe einen Teller mit Bacon. Ist es der erste Teil mit Kevin Bacon?
Yeah! Richtig, natürlich.
Wahnsinn. Okay.
Ich bin beeindruckt. Ja. Genau deswegen bist du hier heute.
Ja. Ich glaube auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner die Tremors reinguckt und sagt, nee, Teil 1 ist nicht der beste. Also es ist, das ist für mich undenkbar, glaube ich.
Überleg mal, du hast so irgendwie so Leute, die dir sagen wollen, weil ich kannte mal jemanden, der meinte so, ja, ganz ehrlich, also der erste Stopp langsam ist schon ganz okay, aber der 5. ist schon besser.
Wer hat das gesagt und wo finde ich den?
Hat dir Steffi das nie gesagt?
Nee, das wüsste ich. Das wüsste ich. Die hat, die guckt noch nicht mal den 5. mit mir.
Ja, also zur Platzierung, bei mir ist es genauso 2 und 1 ganz vorne. Wenn ich mir meine Platzierung insgesamt angucke, es ist wirklich so 7, 6, das einzige Dreher gibt es bei 4 und 5, weil auf Platz 5 ist 4 und auf Platz 4 ist 5. Ansonsten ist der einzige Dreher, ansonsten ist bei mir so relativ straightforward. Je mehr Filme, desto schlechter.
Ich glaube aber auch einfach, das ist später eben auch so ein Brei. Und dann kommt es eventuell so ein bisschen drauf an, was hatte ich jetzt angesprochen, was hatte ich nicht angesprochen. Es ist eine komische Reihe in irgendeiner Art und Weise, weil sie macht nicht so richtig gut, außer der erste. Also wie gesagt, den ersten und den zweiten würde ich da ein bisschen rausnehmen. Du kannst aber immer Versatzstücke finden, die ganz nett sind. Ja, wie gesagt, ist irgendwie Einheitsbrei. Also ich könnte jetzt auch nicht mehr jede Todessequenz in den Film sagen, ob das jetzt aus Teil 1, 3, also aus Teil 3, 4, 5, 6 oder 7 ist, wüsste ich nicht mehr. Zeig mir eine Figur, könnte ich dir auch nicht mehr sagen, woher die kommt. Keine Ahnung. Ob das jetzt irgendwie ein Henchman in Teil 7 war oder irgendein Forscher in Teil 6, kriege ich nicht mehr hin. Und das ist noch nicht so lange her, dass ich sie gesehen habe.
Ist ja am Ende eigentlich auch egal. Ja, was kann man denn noch sagen? Nicht viel, außer vielen Dank.
Ja, gerne.
Bin jetzt doch erstaunt, wie lange, dass wir darüber sprechen konnten. Am Anfang hatte ich noch so das Gefühl, ja, ob wir da überhaupt eine Stunde voll kriegen. Aber war jetzt doch ein sehr angeregtes und bereicherndes Gespräch wieder einmal mit euch.
Ich möchte hier noch kurz einwerfen, es gibt auf YouTube diesen Kanal Dead Meat. die haben alle Teile besprochen und das sind immer Videos so von Minimum 30 Minuten und da sind auch echt interessante Fakten mit dabei. Also das kann ich, wenn ihr euch die Filme nicht anschauen wollt, sage ich euch, guckt euch den ersten an. Bitte auf jeden Fall den ersten, weil allen anderen könnt ihr euch gerne Zusammenfassung angucken, das reicht aus. Aber es ist wirklich ganz interessant. Also deswegen, wenn ihr richtig Deep Dive in die Stranger's machen wollt, empfehle ich euch die Tremors Playlist von Dead Meat auf YouTube.
Ich oute mich jetzt. Ich habe ja Teil 2 bis 7 gar nicht mehr gesehen, sondern nur diese Videos geschaut und ihr habt es nicht mal gemerkt.
Dein Ernst?
Nee. Ich wusste gar nicht, dass sie dazu was gemacht haben.
Also ganz ehrlich, ich gucke seit Jahren keine richtigen Filme mehr, so konsumiere ich nur noch.
Sagt der Typ, der quasi im Kino wohnt.
Bodo, weißt du, worauf ich mich freue? Auf unser nächstes Zusammentreffen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, deswegen hole ich das jetzt nochmal in dein Gedächtnis zurück. Als wir uns das letzte Mal privat getroffen haben und du ziemlich betrunken warst, haben wir uns auf eine weitere Filmreihe geeinigt, die wir machen wollten. Und ich würde vorschlagen, die machen wir als nächstes.
Ja, natürlich weiß ich das noch. Lethal Weapon.
Genau.
Doch, natürlich weiß ich das noch.
Da würde ich auch mitmachen.
Dich haben wir ja bereits gefragt damals, glaube ich, oder? Das war in Kassel.
Ich war vermutlich auch sehr betrunken. Ja.
Ich glaube, wir waren alle ein bisschen betrunken.
Dass ich der Nüchternste von uns drei war, ist schon mal ein Hohn. Und verstehe ich jetzt auch nicht, wie das passieren konnte. Aber
Übung, Kühne, Übung.
Ich würde sagen, wir treffen uns das nächste Mal dann einfach zu Lethal Weapon und endlich mal zu einer Filmreihe, wo auch eigentlich alle Teile, zumindest meines Wissens nach, wenn ich es so richtig im Kopf habe, auch wirklich gut waren.
Also es gibt keinen schlechten Teil, ja, soweit würde ich gehen.
Keinen schlechten, würde ich auch sagen, würde ich unterschreiben. Der 5. ist ja zum Glück noch nicht draußen, bis dann.
Boah, ich freue mich so, weil auf jeden Fall einen 80-jährigen Danny Glover und einen 80-jährigen Mel Gibson, das Action ist pur, da freue ich mich drauf, ganz ehrlich, ja, das muss ich sehen.
Hat ja schon bei Indiana Jones 5 so gut funktioniert. Aber ja. Dieses Fass öffnen wir jetzt besser nicht.
Nein.
Viel lieber möchte ich noch eure Podcasts empfehlen, die ihr so macht. Kühne ist zwar jetzt ein bisschen doof, weil wir bereits Anfang März aufnehmen und die Folge erst im April rauskommt. Aber das Letzte, was ich von dir mitbekommen habe, war die Trash-Folge zu, was war es, Robocop und Total Recall.
Ja, von den Remakes.
Fand ich sehr unterhaltsam.
Ganz frisch dazugekommen ist jetzt noch Godzilla. Ich habe jemanden gefunden, der den ersten Godzilla das erste Mal gesehen hat.
Movie Virgins wäre das.
Genau, und vielleicht schaffe ich es noch 2 Folgen online zu stellen, bevor diese Folge rauskommt. Da habe ich nämlich für die Movie Virgins jemanden gefunden, der Scarface noch nicht kannte. Und ich nehme nächste Woche noch einen Podcast auf mit jemandem, der den Film Aliens die Rückkehr noch nicht gesehen hat, wo ich ganz, ganz besonders viel Spaß dran habe.
Es ist nur Kati, von daher.
Ja, gut. Und bei dir, Stu, du bist ja sowieso permanent irgendwie auf dem Telestammtisch zu hören. Schocker mit Schlogger zum Beispiel auch. Movie Break, selbstverständlich. Telehorst, alles.
Ja, ich mache sehr viel. Ja, ich habe einfach kein wirkliches Privatleben mehr. Und deswegen mache ich jetzt Podcast. Das ist das Einzige, was so ein bisschen gegen die Vernarbung der Vereinsamung hilft. Und jetzt bin ich halt hier zu Gast und werde jetzt gleich, wenn wir das Gespräch beendet haben, auch wieder in Embryonalstellung im Bett liegen und einschlafen, weinend, weil ich so unglaublich einsam bin. Aber dann weiß ich halt, es hätte mich auch schlimmer treffen können. Ich könnte ja auch irgendwie Tremors 7 doch mal gucken.
Ey, da wäre Schlaf garantiert, kann ich dir sagen. Ich habe heute Erfahrung damit gemacht.
Ja. Sie suchen einen Film, der Sie zum Einschlafen bringt, aber nicht zum Kotzen. Tremors 7. Wir haben es geprüft.
Ja gut, dann danke ich euch und würde in dem Sinne sagen, das nächste Mal sind wir dann zu alt für diesen Scheiß.
Raj, meet your new partner.
Too old for this shit.
Okay, that's a wrap.